Arthur Schopenhauer wurde am 22. Februar 1788 in Danzig geboren. Er war 31 Jahre alt, als sein philosophisches Hauptwerk »Die Welt als Wille und Vorstellung« erschien. Er selber nannte es eine systematische Darstellung des Elends aller Wirklichkeit. Erfolg hatte er zu Lebzeiten kaum und er lebte seit 1831 als Privatgelehrter in Frankfurt, wo er am 21. September 1860 starb. 1851 veröffentlichte er Beigaben und Nachträge zu seinem Hauptwerk, darunter auch Aphorismen zur Lebensweisheit. Diesen thematisch geordneten Aphorismen steht eine kurze Einleitung voraus, in der Schopenhauer sein Vorhaben definiert, als Anweisung zu einem glücklichen Dasein von einem, der das Leben objektiv als ein Unglück betrachtet, welchem bei kalter und reiflicher Überlegung das Nichtsein entschieden vorzuziehen wäre. Schopenhauer geht dann zur Grundeinteilung seines Buches über. Aristoteles hat die Güter des menschlichen Lebens in drei Klassen geteilt, die äußeren, die der Seele und die des Leibes. Hiervon nun nichts als die Dreizahl beibehaltend, sage ich, das, was den Unterschied im Lose der Sterblichen begründet, sich auf drei Grundbestimmungen zurückführen lässt. Sie sind erstens, was einer ist, also die Persönlichkeit im weitesten Sinne. Sonach ist hierunter Gesundheit, Kraft, Schönheit, Temperament, moralischer Charakter, Intelligenz und Ausbildung derselben begriffen. Zweitens, was einer hat, also Eigentum und Besitz in jeglichem Sinne. Drittens, was einer vorstellt. Unter diesem Ausdruck wird bekanntlich verstanden, was er in der Vorstellung anderer ist, also eigentlich, wie er von ihnen vorgestellt wird. Es besteht demnach in ihrer Meinung von ihm und zerfällt in Ehre, Rang und Ruhm. Die unter der ersten Rubrik zu betrachtenden Unterschiede sind solche, welche die Natur selbst zwischen Menschen gesetzt hat, woraus sich schon abnehmen lässt, dass der Einfluss derselben auf ihr Glück oder Unglück viel wesentlicher und durchgreifender sein werde, als was die bloß aus menschlichen Bestimmungen hervorgehenden unter den zwei folgenden Rubriken angegebenen Verschiedenheiten herbeiführen. Zu den echten persönlichen Vorzügen, dem großen Geiste oder großen Herzen, verhalten sich alle Vorzüge des Ranges, der Geburt, selbst der Königlichen, des Reichtums und dergleichen, wie die Theaterkönige zu den Wirklichen. Für das Wohlsein des Menschen, ja für die ganze Weise seines Daseins, ist die Hauptsache offenbar das, was in ihm selbst besteht oder vorgeht. Hier nämlich liegt unmittelbar sein inneres Behagen oder Unbehagen, als welches zunächst das Resultat seines Empfindens, Wollens und Denkens ist, während alles außerhalb Gelegene doch nur mittelbar darauf Einfluss hat. Daher affizieren dieselben äußeren Vorgänge oder Verhältnisse jeden ganz anders, und bei gleicher Umgebung lebt doch jeder in einer anderen Welt. Denn nur mit seinen eigenen Vorstellungen, Gefühlen und Willensbewegungen hat er es unmittelbar zu tun. Die Außendinge haben nur, sofern sie diese veranlassen, Einfluss auf ihn. Die Welt, in der jeder lebt, hängt zunächst ab von seiner Auffassung derselben, richtet sich daher nach der Verschiedenheit der Köpfe. Dieser gemäß wird sie arm, schal und flach oder reich, interessant und bedeutungsvoll ausfallen. Dies beruht darauf, dass jede Wirklichkeit, das heißt jede erfüllte Gegenwart, aus zwei Hälften besteht, dem Subjekt und dem Objekt. Bei völlig gleicher objektiver Hälfte, aber verschiedener subjektiver, ist daher die gegenwärtige Wirklichkeit eine ganz andere. Die schönste und beste objektive Hälfte bei stumpfer, schlechter, subjektiver gibt doch nur eine schlechte Wirklichkeit und Gegenwart, gleich einer schönen Gegend in schlechtem Wetter oder im Reflex einer schlechten Kamera obscura. oder Planer zu reden. Jeder steckt in seinem Bewusstsein wie in seiner Haut und lebt unmittelbar nur in demselben. Daher ist ihm von außen nicht sehr zu helfen. Auf der Bühne spielt einer den Fürsten, ein anderer den Rat, ein dritter den Diener oder den Soldaten oder den General und so fort. Aber diese Unterschiede sind bloß im Äußeren vorhanden. Im Innern, als Kern einer solchen Erscheinung, steckt bei allen dasselbe. Ein armer Komödiant mit seiner Plage und Not. Im Leben ist es auch so. Die Unterschiede des Ranges und Reichtums geben jedem seine Rolle zu spielen. Aber keineswegs entspricht dieser eine innere Verschiedenheit des Glücks und Behagens, sondern auch hier steckt in jedem derselbe arme Tropf mit seiner Not und Plage, die dem eigentlichen Wesen nach so ziemlich bei allem dieselbe ist, wenn auch mit Unterschieden des Grades, die sich aber keineswegs nach Stand und Reichtum, das heißt nach der Rolle, richten. Weil nämlich alles, was für den Menschen da ist und vorgeht, unmittelbar immer nur in seinem Bewusstsein da ist und für dieses vorgeht, so ist offenbar die Beschaffenheit des Bewusstseins selbst das zunächst Wesentliche. Und auf dieselbe kommt in den meisten Fällen mehr an, als auf die Gestalten, die darin sich darstellen. Demgemäß trägt das Leben jedes Menschen trotz aller Abwechslung von außen durchgängig denselben Charakter und ist einer Reihe Variationen auf ein Thema zu vergleichen. Aus seiner Individualität kann keiner heraus. Durch seine Individualität ist dem Menschen das Maß seines möglichen Glückes zum Voraus bestimmt. Besonders haben die Schranken seiner Geisteskräfte seine Fähigkeit für erhöhten Genuss ein für allemal festgestellt. Sind sie eng, so werden alle Bemühungen von außen, alles was Menschen, alles was das Glück für ihn tut, nicht vermögen, ihn über das Maß des gewöhnlichen Menschenglücks und Behagens hinauszuführen, auf Sinnengenuss, trauliches und heiteres Familienleben, niedrige Geselligkeit und vulgären Zeitvertreib bleibt er angewiesen. Sogar die Bildung vermag im Ganzen zur Erweiterung jenes Kreises nicht gar viel, denn gleich etwas. Denn die höchsten, die mannigfaltigsten und die anhaltendsten Genüsse sind die geistigen. Wie sehr wir auch in der Jugend uns darüber täuschen mögen, diese aber hängen hauptsächlich von der geistigen Kraft ab. Hieraus also ist klar, wie sehr unser Glück abhängt von dem, was wir sind, von unserer Individualität. Während man meistens nur unser Schicksal, nur das, was wir haben oder was wir vorstellen, in Anschlag bringt, besonders überwiegt die Gesundheit aller äußeren Güter so sehr, dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König. Ein aus vollkommener Gesundheit und glücklicher Organisation hervorgehendes, ruhiges und heiteres Temperament, ein klarer, lebhafter, eindringender und richtig fassender Verstand, ein gemäßigter, sanfter Wille und demnach ein gutes Gewissen, dies sind Vorzüge, die kein Rang oder Reichtum ersetzen kann. Denn was einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was keiner ihm geben oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher als alles, was er besitzen oder auch was er in den Augen anderer sein mag. Für unser Lebensglück ist demnach das, was wir sind, die Persönlichkeit, durchaus das Erste und Wesentlichste. Schon weil sie beständig und unter allen Umständen wirksam ist. Zudem aber ist sie nicht, wie die Güter der zwei anderen Rubriken, dem Schicksal unterworfen und kann uns nicht entrissen werden. Ihr Wert kann insofern ein absoluter heißen, im Gegensatz des bloß Relativen der beiden anderen. Hieraus nun folgt, dass dem Menschen von außen viel weniger beizukommen ist, als man wohl meint. Bloß die allgewaltige Zeit übt auch hier ihr Recht. Ihr unterliegen allmählich die körperlichen und die geistigen Vorzüge. Der moralische Charakter allein bleibt auch ihr unzugänglich. Das Einzige, was in unserer Macht steht, ist, dass wir die gegebene Persönlichkeit zum möglichsten Vorteile benutzen. Demnach nur die ihr entsprechenden Bestrebungen verfolgen und uns um die Art von Ausbildung bemühen, die ihr gerade angemessen ist, jede andere aber meiden. Folglich den Stand, die Beschäftigung, die Lebensweise wählen, welche zu ihr passen. Aus dem entschiedenen Übergewicht unserer ersten Rubrik über die beiden anderen geht aber auch hervor, dass es weiser ist, auf Erhaltung seiner Gesundheit und auf Ausbildung seiner Fähigkeiten als auf Erwerbung von Reichtum hinzuarbeiten, was jedoch nicht dahin missdeutet werden darf, dass man den Erwerb des Nötigen und Angemessenen vernachlässigen sollte. Aber eigentlicher Reichtum, das heißt großer Überfluss, vermag wenig zu unserem Glück. Daher viele Reiche sich unglücklich fühlen, weil sie ohne eigentliche Geistesbildung, ohne Kenntnisse und deshalb ohne irgendein objektives Interesse sind, welches sie zu geistiger Beschäftigung befähigen könnte. Denn was der Reichtum über die Befriedigung der wirklichen und natürlichen Bedürfnisse hinaus noch leisten kann, ist von geringem Einfluss auf unser eigentliches Wohlbehagen. Vielmehr wird dieses gestört durch die vielen und unvermeidlichen Sorgen, welche die Erhaltung eines großen Besitzes herbeiführt. Dennoch aber sind die Menschen tausendmal mehr bemüht, sich Reichtum als Geistesbildung zu erwerben, während doch ganz gewiss, was man ist, viel mehr zu unserem Glücke beiträgt, als was man hat. Immer kommt es darauf an, was einer sei, denn seine Individualität begleitet ihn stets und überall, und von ihr ist alles tingiert, was er erlebt. Demnach kommt, im Guten wie im Schlimmen, schwere Unglücksfälle beiseite gesetzt, weniger darauf an, was einem im Leben begegnet und widerfährt, als darauf, wie er es empfindet, also auf die Art und den Grad seiner Empfänglichkeit in jeder Hinsicht. Was einer in sich ist und an sich selber hat, kurz die Persönlichkeit und deren Wert, ist das alleinige Unmittelbare zu seinem Glück und Wohlsein. Hierauf beruht es, dass wir ein ganz und gar von außen auf uns gekommenes Unglück mit mehr Fassung ertragen als ein selbstverschuldetes. Denn das Schicksal kann sich ändern, aber die eigene Beschaffenheit nimmer. Demnach also sind die subjektiven Güter, wie ein edler Charakter, ein fähiger Kopf, ein glückliches Temperament, ein heiterer Sinn und ein wohlbeschaffener, völlig gesunder Leib, zu unserem Glücke die ersten und wichtigsten. Weshalb wir auf die Beförderung und Erhaltung derselben viel mehr bedacht sein sollten als auf den Besitz äußerer Güter und äußerer Ehre. Was nun aber von jenen allen uns am unmittelbarsten beglückt, ist die Heiterkeit des Sinnes. Denn diese gute Eigenschaft belohnt sich augenblicklich selbst. Wer eben fröhlich ist, hat allemal Ursache es zu sein, nämlich eben diese, dass er es ist. Nichts kann so sehr wie diese Eigenschaft jedes andere Gut vollkommen ersetzen, während sie selbst durch nichts zu ersetzen ist. Einer sei jung, schön, reich und geehrt. So fragt sich, wenn man sein Glück beurteilen will, ob er dabei heiter sei. Ist er hingegen heiter, so ist es einerlei, ob er jung oder alt, gerade oder bucklig, arm oder reich sei, er ist glücklich. Dieser wegen also sollen wir der Heiterkeit, wann immer sie sich einstellt, Tür und Tor öffnen. Denn sie kommt nie zur unrechten Zeit. Statt dass wir oft Bedenken tragen, ihr Eingang zu gestatten, indem wir erst wissen wollen, ob wir denn auch wohl in jeder Hinsicht Ursache haben, zufrieden zu sein, oder auch, weil wir fürchten, in unseren ernsthaften Überlegungen und wichtigen Sorgen dadurch gestört zu werden. Allein was wir durch diese bessern, ist sehr ungewiss. Hingegen ist Heiterkeit unmittelbarer Gewinn. Sie allein ist gleichsam die wahre Münze des Glückes und nicht wie alles andere bloß der Bankzettel, weil nur sie unmittelbar in der Gegenwart beglückt. Nun ist gewiss, dass zur Heiterkeit nichts weniger beiträgt als Reichtum und nichts mehr als Gesundheit. Folglich sollten wir vor allem bestrebt sein, uns den hohen Grad vollkommener Gesundheit zu erhalten, als dessen Blüte die Heiterkeit sich einstellt. Die Mittel hierzu sind bekanntlich Vermeidung aller Exzesse und Ausschweifungen, aller heftigen und unangenehmen Gemütsbewegungen, auch aller zu großen oder zu anhaltenden Geistesanstrengung, täglich wenigstens 2 Stunden rascher Bewegung in freier Luft, viel kaltes Baden und ähnliche diätetische Maßregeln. Ohne täglich gehörige Bewegung kann man nicht gesund bleiben. Alle Lebensprozesse erfordern, um gehörig vollzogen zu werden, Bewegung sowohl der Teile, darin sie vorgehen, als des Ganzen. Sogar die Bäume bedürfen, um zu gedeihen, der Bewegung durch den Wind. Wie sehr unser Glück von der Heiterkeit der Stimmung und diese vom Gesundheitszustande abhängt, lehrt die Vergleichung des Eindrucks, den die nämlichen äußeren Verhältnisse oder Vorfälle am gesunden und rüstigen Tage auf uns machen, mit dem, welchen sie hervorbringen, wenn Kränklichkeit uns verdrießlich und ängstlich gestimmt hat. Nicht, was die Dinge objektiv und wirklich sind, sondern was sie für uns in unserer Auffassung sind, macht uns glücklich oder unglücklich. Überhaupt aber beruhen 9/10 unseres Glückes allein auf der Gesundheit. Mit ihr wird alles eine Quelle des Genusses. Hingegen ist ohne sie kein äußeres Gut, welcher Art es auch sei, genießbar. Und selbst die übrigen subjektiven Güter, die Eigenschaften des Geistes, Gemütes, Temperaments, werden durch Kränklichkeit herabgestimmt und sehr verkümmert. Demnach geschieht es nicht ohne Grund, dass man vor allen Dingen sich gegenseitig nach dem Gesundheitszustande befragt und einander sich wohlzubefinden wünscht. Denn wirklich ist dieses bei weitem die Hauptsache zum menschlichen Glück. Hieraus aber folgt, dass die größte aller Torheiten ist, seine Gesundheit aufzuopfern, für was es auch sei. Für Erwerb, für Beförderung, für Gelehrsamkeit, für Ruhm, geschweige für Wollust und flüchtige Genüsse. Vielmehr soll man ihr alles nachsetzen. Die hier erörterte Wahrheit, dass die Hauptquelle des menschlichen Glückes im eigenen Inneren entspringt, findet ihre Bestätigung auch an der sehr richtigen Bemerkung des Aristoteles in der Nikomachäischen Ethik, dass jeglicher Genuss irgendeine Aktivität, also die Anwendung irgendeiner Kraft voraussetzt und ohne solche nicht bestehen kann. Nun ist die ursprüngliche Bestimmung der Kräfte, mit welchen die Natur den Menschen ausgerüstet hat, der Kampf gegen die Not, die ihn von allen Seiten bedrängt. Wenn aber dieser Kampf einmal rastet, da werden ihm die unbeschäftigten Kräfte zur Last. Er muss daher jetzt mit ihnen spielen, das heißt sie zwecklos gebrauchen, denn sonst fällt er der anderen Quelle des menschlichen Leidens, der Langeweile, sogleich anheim. Jedem wird dabei einleuchten, dass unser allemal durch den Gebrauch der eigenen Kräfte bedingter Genuss und mithin unser indessen häufiger Wiederkehr bestehendes Glück umso größer sein wird, je edlerer Art die ihm bedingende Kraft ist. Den Vorrang, welchen in dieser Hinsicht die Sensibilität vor den anderen physiologischen Grundkräften hat, wird niemand ableugnen. Der Sensibilität gehören unsere Erkenntniskräfte an. Daher befähigt das Überwiegen derselben zu den im Erkennen bestehenden, also den sogenannten geistigen Genüssen, und zwar zu umso größerem, je entschiedener jenes Überwiegen ist. Der Mensch von überwiegenden Geisteskräften ist der lebhaftesten Teilnahme auf dem Wege bloßer Erkenntnis, ohne alle Einmischung des Willens fähig, ja bedürftig. Diese Teilnahme versetzt ihn alsdann in eine Region, welcher der Schmerz wesentlich fremd ist, gleichsam in die Atmosphäre der leicht lebenden Götter. Würdige und interessante Gegenstände beschäftigen ihn, sobald er sich ihnen überlassen darf. Und in sich selbst trägt er eine Quelle der edelsten Genüsse. Anregung von außen geben ihm die Werke der Natur und der Anblick des menschlichen Treibens, sodann die so sehr verschiedenartigen Leistungen der Hochbegabten aller Zeiten und Länder, als welche eigentlich nur ihm ganz genießbar, weil nur ihm ganz verständlich und fühlbar sind. Für ihn demnach haben jene wirklich gelebt, an ihn haben sie sich eigentlich gewendet, während die übrigen nur als zufällige Zuhörer eines und das andere halb auffassen. Ein so bevorzugter Mensch führt infolge davon neben seinem persönlichen Leben noch ein zweites, nämlich ein intellektuelles, welches ihm allmählich zum eigentlichen Zweck wird, zu welchem er jenes Erstere nur noch als Mittel ansieht, während den übrigen dieses schale, leere und betrübte Dasein selbst als Zweck gelten muss. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint nun der, welchen die Natur in intellektueller Hinsicht sehr reich ausgestattet hat, als der Glücklichste. So gewiss das Subjektive uns näher liegt als das Objektive, dessen Wirkung, welcher Art sie auch sei, immer erst durch jenes vermittelt, also nur sekundär ist. Ein innerlich Reicher bedarf von außen nichts weiter als eines negativen Geschenks, nämlich freier Muße, um seine geistigen Fähigkeiten ausbilden und entwickeln und seinen inneren Reichtum genießen zu können, also eigentlich nur der Erlaubnis, sein ganzes Leben hindurch jeden Tag und jede Stunde ganz er selbst sein zu dürfen. Wenn einer bestimmt ist, die Spur seines Geistes dem ganzen Menschengeschlechte aufzudrücken, so gibt es für ihn nur ein Glück oder Unglück, nämlich seine Anlagen vollkommen ausbilden und seine Werke vollenden zu können, oder aber hieran verhindert zu sein. Alles andere ist für ihn geringfügig. Demgemäß sehen wir die großen Geister aller Zeiten auf freie Muße den allerhöchsten Wert legen. Denn die freie Muße eines jeden ist so viel wert, wie er selbst wert ist. Dem entspricht auch, dass Aristoteles das philosophische Wesen für das Glücklichste erklärt. Sogar gehört hierher, was er in seiner Politik sagt, seine Trefflichkeit, welcher Art sie auch sei, ungehindert üben zu können, ist das eigentliche Glück. Und also zusammentrifft mit Goethes Ausspruch im Wilhelm Meister, wer mit einem Talent zu einem Talent geboren ist, findet in demselben sein schönstes Dasein. Nun aber ist freie Muße zu besitzen nicht nur dem gewöhnlichen Schicksal, sondern auch der gewöhnlichen Natur des Menschen fremd. Denn seine natürliche Bestimmung ist, dass er seine Zeit mit Herbeischaffung des zu seiner und seiner Familie Existenz Notwendigen zubringe. Er ist ein Sohn der Not, nicht eine freie Intelligenz. Dementsprechend wird freie Muße dem gewöhnlichen Menschen bald zur Last, ja endlich zur Qual, wenn er sie nicht mittels allerlei erkünstelter und fingierter Zwecke durch Spiel, Zeitvertreib und Steckenpferde jeder Gestalt auszufüllen vermag. Andererseits jedoch ist ein über das normale Maß weit hinausgehender Intellekt ebenfalls abnorm, also unnatürlich. Ist er dennoch einmal vorhanden, so bedarf es für das Glück des damit Begabten eben jener den anderen bald lästigen, bald verderblichen freien Muße, da er ohne diese ein Pegasus im Joche mithin unglücklich sein wird. Treffen nun aber beide Unnatürlichkeiten, die äußere und die innere, zusammen, so ist das ein großer Glücksfall. Denn jetzt wird der so Begünstigte ein Leben höherer Art führen. Arthur Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit erschienen im Jahr 1851 zusammen mit anderen kleinen Schriften. Sie bieten locker aneinandergereihte Betrachtungen eines pessimistischen Moralisten, sind jedoch einem Grundschema eingefügt, wonach in diesen Büchlein gehandelt wird. Erstens, von dem, was einer ist, also von der Persönlichkeit im weitesten Sinne. Zweitens, von dem, was einer hat, also von Eigentum und Besitz in jeglichem Sinne. Und drittens, von dem, was einer vorstellt. Von dem, was einer ist, war schon ausführlicher die Rede. Sie hören heute Betrachtungen über das, was einer hat. Richtig und schön hat der große Glückseligkeitslehrer Epikuros die menschlichen Bedürfnisse in drei Klassen geteilt. Erstlich die natürlichen und die notwendigen. Es sind die, welche, wenn nicht befriedigt, Schmerz verursachen. Folglich gehört hierher nur Nahrung und Kleidung, sie sind leicht zu befriedigen. Zweitens die natürlichen, jedoch nicht notwendigen. Es ist das Bedürfnis der Geschlechtsbefriedigung. Dieses Bedürfnis zu befriedigen hält schon schwerer. Drittens die weder natürlichen noch notwendigen. Es sind die des Luxus, der Üppigkeit, des Prunkes und des Glanzes. Sie sind endlos und ihre Befriedigung ist sehr schwer. Die Grenze unserer vernünftigen Wünsche hinsichtlich des Besitzes zu bestimmen, ist schwierig, wo nicht unmöglich. Denn die Zufriedenheit eines jeden in dieser Hinsicht beruht nicht auf einer absoluten, sondern auf einer bloß relativen Größe, nämlich auf dem Verhältnis zwischen seinen Ansprüchen und seinem Besitz. Daher dieser letztere für sich allein betrachtet so bedeutungsleer ist wie der Zähler eines Bruchs ohne den Nenner. Die Güter, auf welche Anspruch zu machen einem Menschen nie in den Sinn gekommen ist, entbehrt er durchaus nicht, sondern ist auch ohne sie völlig zufrieden, während ein anderer, der 100-mal mehr besitzt als er, sich unglücklich fühlt, weil ihm eines abgeht, darauf er Anspruch macht. Jeder hat auch in dieser Hinsicht einen eigenen Horizont des für ihn möglicherweise Erreichbaren. So weit wie dieser gehen seine Ansprüche. Wann irgendein innerhalb desselben gelegenes Objekt sich ihm so darstellt, dass er auf dessen Erreichung vertrauen kann, fühlt er sich glücklich. Hingegen unglücklich, wann eintretende Schwierigkeiten ihm die Aussicht darauf benehmen. Das außerhalb dieses Gesichtskreises liegende wirkt gar nicht auf ihn. Daher beunruhigen den Armen die großen Besitztümer der Reichen nicht und tröstet andererseits den Reichen bei verfehlten Absichten das Viele nicht, was er schon besitzt. Der Reichtum gleicht dem Seewasser. Je mehr man davon trinkt, desto durstiger wird man. Dasselbe gilt vom Ruhm. Das nach verlorenem Reichtum oder Wohlstande, sobald der erste Schmerz überstanden ist, unsere habituelle Stimmung nicht sehr verschieden von der früheren ausfällt, kommt daher, dass nachdem das Schicksal den Faktor unseres Besitzes verkleinert hat, wir selbst nun den Faktor unserer Ansprüche gleich sehr vermindern. Diese Operation aber ist das eigentlich Schmerzhafte bei einem Unglücksfall. Nachdem sie vollzogen ist, wird der Schmerz immer weniger, zuletzt gar nicht mehr gefühlt, die Wunde vernarbt. Umgekehrt wird bei einem Glücksfall der Kompressor unserer Ansprüche hinaufgeschoben und sie dehnen sich aus. Hierin liegt die Freude. Aber auch sie dauert nicht länger, als bis diese Operation gänzlich vollzogen ist. Wir gewöhnen uns an das erweiterte Maß der Ansprüche und werden gegen den demselben entsprechenden Besitz gleichgültig. Unter einem so bedürftigen und aus Bedürfnissen bestehenden Geschlecht wie das menschliche ist es nicht zu verwundern, dass Reichtum mehr und aufrichtiger als alles andere geachtet, ja verehrt wird, und selbst die Macht nur als Mittel zum Reichtum, wie auch nicht das zum Zwecke des Erwerbs alles andere beiseite geschoben oder über den Haufen geworfen wird, zum Beispiel die Philosophie von den Philosophieprofessoren. Dass die Wünsche der Menschen hauptsächlich auf Geld gerichtet sind und sie dieses über alles lieben, wird ihnen oft zum Vorwurf gemacht. Jedoch ist es natürlich, wohl gar unvermeidlich, das zu lieben, was als ein unermüdlicher Proteus jeden Augenblick bereit ist, sich in den jedesmaligen Gegenstand unserer so wandelbaren Wünsche und mannigfaltigen Bedürfnisse zu verwandeln. Jedes andere Gut nämlich kann nur einem Wunsch, einem Bedürfnis genügen. Speisen sind bloß gut für den Hungrigen, Wein für den Gesunden, Arznei für den Kranken, ein Pelz für den Winter, Weiber für die Jugend und so weiter. Sie sind folglich alle nur relativ gut. Geld allein ist das absolute Gute, weil es nicht bloß einem Bedürfnis in concreto begegnet, sondern dem Bedürfnis überhaupt in abstracto. Vorhandenes Vermögen soll man betrachten als eine Schutzmauer gegen die vielen möglichen Übel und Unfälle, nicht als eine Erlaubnis, oder gar Verpflichtung, die Pläsiers der Welt heranzuschaffen. Leute, die von Hause aus kein Vermögen haben, aber endlich in die Lage kommen, durch ihre Talente, welcher Art sie auch seien, viel zu verdienen, geraten fast immer in die Einbildung, ihr Talent sei das bleibende Kapital und der Gewinn dadurch die Zinsen. Demgemäß legen sie dann nicht das Erworbene teilweise zurück, um so ein bleibendes Kapital zusammenzubringen, sondern geben aus in dem Maße, wie sie verdienen. Danach aber werden sie meistens in Armut geraten, weil ihr Erwerb stockt oder aufhört, nachdem entweder das Talent selbst erschöpft ist, indem es vergänglicher Art war, wie zum Beispiel das zu fast allen schönen Künsten, oder auch, weil es nur unter besonderen Umständen und Konjunkturen geltend zu machen war, welche aufgehört haben. Auf Kaufleute ist diese ganze Bemerkung nicht anwendbar, denn ihnen ist das Geld selbst Mittel zum ferneren Erwerb, gleichsam Handwerksgerät, daher sie, auch wenn es ganz von ihnen selbst erworben ist, es sich durch Benutzung zu erhalten und zu vermehren suchen. Demgemäß ist in keinem Stande der Reichtum so eigentlich zu Hause wie in diesem. Überhaupt aber wird man in der Regel finden, dass diejenigen, welche schon mit der eigentlichen Not und dem Mangel handgemein gewesen sind, diese ungleich weniger fürchten und daher zur Verschwendung geneigter sind als die, welche solche nur vom Hörensagen kennen. Zu den Ersteren gehören alle, die durch Glücksfälle irgendeiner Art oder durch besondere Talente, gleich viel welcher Gattung, ziemlich schnell aus der Armut in den Wohlstand gelangt sind. Die anderen hingegen sind die, welche im Wohlstande geboren und geblieben sind. Diese sind durchgängig mehr auf die Zukunft bedacht und daher ökonomischer als jene. Man könnte daraus schließen, dass die Not nicht eine so schlimme Sache wäre, wie sie von weitem gesehen scheint. Doch möchte der wahre Grund vielmehr dieser sein, dass dem, der in angestammtem Reichtume geboren ist, dieser als etwas Unentbehrliches erscheint, als das Element des einzig möglichen Lebens, so gut wie die Luft. Daher er ihn bewacht wie sein Leben, folglich meistens ordnungsliebend, vorsichtig und sparsam ist. Dem in angestammter Armut Geborenen hingegen erscheint diese als der natürliche Zustand, der ihm danach irgendwie zugefallene Reichtum aber als etwas Überflüssiges, bloß tauglich zum Genießen und Verprassen, indem man, wann er wieder fort ist, sich so gut wie vorher ohne ihn behilft und noch eine Sorge los ist. Dazu kommt denn freilich noch, dass solche Leute ein festes und übergroßes Zutrauen, teils zum Schicksal, teils zu den eigenen Mitteln, die ihnen schon aus Not und Armut herausgeholfen haben, nicht sowohl im Kopf als im Herzen tragen. Und daher die Untiefen derselben nicht, wie es wohl den Reichgeborenen begegnet, für bodenlos halten, sondern denken, dass man auf den Boden stoßend wieder in die Höhe gehoben wird. Ich glaube, keineswegs etwas meiner Feder Unwürdiges zu tun, indem ich hier die Sorge für Erhaltung des erworbenen und des ererbten Vermögens anempfehle. Denn von Hause aus so viel zu besitzen, dass man, wäre es auch nur für seine Person und ohne Familie, in wahrer Unabhängigkeit, das heißt ohne zu arbeiten, bequem leben kann, ist ein unschätzbarer Vorzug. Denn es ist die Befreiung von der dem menschlichen Leben anhängenden Bedürftigkeit und Plage, also die Emanzipation vom allgemeinen Frondienst, diesem naturgemäßen Lose des Erdensohns. Nur unter dieser Begünstigung des Schicksals ist man als ein wahrer Freier geboren, denn nur so ist man eigentlich sui juris Herr seiner Zeit und seiner Kräfte und darf jeden Morgen sagen, der Tag ist mein. Auch ist eben deshalb zwischen dem, der 1000 und dem, der 100.000 Taler Renten hat, der Unterschied unendlich kleiner als zwischen Ersterem und dem, der nichts hat. Seinen höchsten Wert aber erlangt das angeborene Vermögen, wenn es dem zugefallen ist, der mit geistigen Kräften höherer Art ausgestattet, Bestrebungen verfolgt, die sich mit dem Erwerbe nicht wohl vertragen. Denn alsdann ist er vom Schicksal doppelt dotiert und kann jetzt seinem Genius leben. Der Menschheit aber wird er seine Schuld dadurch hundertfach abtragen, dass er leistet, was kein anderer konnte, und etwas hervorbringt, das ihrer Gesamtheit zugute kommt, wohl auch gar ihr zur Ehre gereicht. Ein anderer nun wieder wird in so bevorzugter Lage sich durch philanthropische Bestrebungen um die Menschheit verdient machen. Wer hingegen nichts von dem Allen auch nur einigermaßen oder versuchsweise leistet, ja nicht einmal durch gründliche Erlernung irgendeiner Wissenschaft sich wenigstens die Möglichkeit eröffnet, dieselbe zu fördern. Ein solcher ist bei angeerbtem Vermögen ein bloßer Tagedieb und verächtlich. Auch wird er nicht glücklich sein, denn die Befreiung von der Not liefert ihn dem anderen Pol des menschlichen Elends der Langeweile in die Hände, die ihn so martert, dass er viel glücklicher wäre, wenn die Not ihm Beschäftigung gegeben hätte. Eben diese Langeweile aber wird ihn leicht zu Extravaganzen verleiten, welche ihn um jenen Vorzug bringen, dessen er nicht würdig war. Wirklich befinden unzählige sich bloß deshalb in Mangel, weil als sie Geld hatten, sie es ausgaben, um nur sich augenblickliche Linderung der sie drückenden Langeweile zu verschaffen. Ganz anders nun aber verhält es sich, wenn der Zweck ist, es im Staatsdienste hochzubringen, wo demnach Gunst, Freunde, Verbindungen erworben werden müssen, um durch sie von Stufe zu Stufe Beförderung, vielleicht gar bis zu den höchsten Posten zu erlangen. Hier nämlich ist es im Grunde wohl besser, ohne alles Vermögen in die Welt gestoßen zu sein. Besonders wird es dem, welcher nicht adelig, hingegen mit einigem Talent ausgestattet ist, zum wahren Vorteil und zur Empfehlung gereichen, wenn er ein ganz armer Teufel ist. Denn was jeder schon in der bloßen Unterhaltung, wie viel mehr im Dienste, am meisten sucht und liebt, ist die Inferiorität des anderen. Nun aber ist allein ein armer Teufel von seiner gänzlichen, tiefen, entschiedenen und allseitigen Inferiorität und seiner völligen Unbedeutsamkeit und Wertlosigkeit in dem Grade überzeugt und durchdrungen, wie es hier erfordert wird. Nur er demnach verbeugt sich oft und anhaltend genug, und nur seine Bücklinge erreichen volle 90 Grad. Nur er lässt alles über sich ergehen und lächelt dazu. Nur er erkennt die gänzliche Wertlosigkeit der Verdienste. Nur er preist öffentlich mit lauter Stimme oder auch in großem Druck die literarischen Stümpereien der über ihn gestellten oder sonst einflussreichen als Meisterwerk. Nur er versteht zu betteln. Folglich kann nur er bei Zeiten, also in der Jugend, sogar ein Eingeweihter jener verborgenen Wahrheit werden, die Goethe uns enthüllt hat in den Worten: Übers Niederträchtige niemand sich beklage, denn es ist das Mächtige, was man dir auch sage. Hingegen der, welcher von Hause aus zu leben hat, wird sich meistens ungebärdig stellen. Er ist gewohnt, erhobenen Hauptes zu gehen, hat alle jene Künste nicht gelernt, trotz dazu vielleicht noch auf etwanige Talente, deren Unzulänglichkeit vielmehr dem mittelmäßigen Kriecher gegenüber er begreifen sollte. Er ist am Ende wohl gar imstande, die Inferiorität der über ihn Gestellten zu merken, und wenn es nun vollends zu Unwürdigem kommt, da wird er stätisch oder kopfscheu. Damit poussiert man sich nicht in der Welt. Vielmehr kann es mit ihm zuletzt dahin kommen, dass er mit dem frechen Voltaire sagt: Nous n'avons que deux jours à vivre. Ce n'est pas la peine de les passer en paix sous des coquins méprisables. Wir haben nur zwei Tage zu leben, da lohnt es sich nicht, sie als Kriecher vor verächtlichen Schurken hinzubringen. Leider ist, beiläufig gesagt, dieses coquin méprisable ein Prädikat, zu dem es in der Welt verteufelt viele Subjekte gibt. Zu dem, was einer hat, habe ich Frau und Kinder nicht gerechnet, da er von diesen viel mehr gehabt wird. Eher ließen sich Freunde dazu zählen, doch muss auch hier der Besitzende im gleichen Maße der Besitz des anderen sein. Wahre, echte Freundschaft setzt eine starke, rein objektive und völlig uninteressierte Teilnahme am Wohl und Wehe des anderen voraus. Und diese wieder ein wirkliches sich mit dem Freunde identifizieren. Dem steht der Egoismus der menschlichen Natur so sehr entgegen, dass wahre Freundschaft zu den Dingen gehört, von denen man, wie von den kolossalen Seeschlangen, nicht weiß, ob sie fabelhaft sind oder irgendwo existieren. Indessen gibt es mancherlei, in der Hauptsache freilich auf versteckten, egoistischen Motiven der mannigfaltigsten Art beruhende Verbindungen zwischen Menschen, welche dennoch mit einem Gran jener wahren und echten Freundschaft versetzt sind, wodurch sie so veredelt werden, dass sie in dieser Welt der Unvollkommenheiten mit einigem Fug den Namen der Freundschaft führen dürfen. Die Echtheit eines Freundes zu erproben, hat man, nächst den Fällen, wo man ärztlicher Hilfe und bedeutender Opfer bedarf, die beste Gelegenheit in dem Augenblick, da man ihm ein Unglück, davon man soeben getroffen worden, berichtet. Alsdann nämlich malt sich in seinen Zügen entweder wahre, innige, unvermischte Betrübnis, oder die gewöhnlichen sogenannten Freunde vermögen bei solchen Gelegenheiten oft kaum das Zucken zu einem leisen, wohlgefälligen Lächeln zu unterdrücken. Es gibt wenige Dinge, welche so sicher die Leute in gute Laune versetzen, wie wenn man ihnen ein beträchtliches Unglück, davon man kürzlich getroffen worden, erzählt, oder auch irgendeine persönliche Schwäche ihnen unverhohlen offenbart. Charakteristisch. Entfernung und lange Abwesenheit tun jeder Freundschaft Eintrag, so ungern man es gesteht. Denn Menschen, die wir nicht sehen, wären sie auch unsere geliebtesten Freunde, trocknen im Laufe der Jahre allmählich zu abstrakten Begriffen auf, wodurch unsere Teilnahme an ihnen mehr und mehr eine bloß vernünftige, ja traditionelle wird. Die lebhafte und tiefgefühlte bleibt denen vorbehalten, die wir vor Augen haben. Und wären es auch nur geliebte Tiere. So sinnlich ist die menschliche Natur. Also bewährt sich auch hier Goethes Ausspruch: Die Gegenwart ist eine mächt'ge Göttin. Die Freunde nennen sich aufrichtig, die Feinde sind es. Daher man ihren Tadel zur Selbsterkenntnis benutzen sollte als eine bittere Arznei. Freunde in der Not wären selten. Im Gegenteil. Kaum hat man mit einem Freundschaft gemacht, so ist er auch schon in der Not und will Geld geliehen haben. Arthur Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit, die 1851 zum ersten Mal erschienen, sind ein Handbüchlein mit Betrachtungen und Anweisungen zu einem glücklichen Leben. Schopenhauer hielt von dem Dasein als solchem nicht viel. Umso mehr schien es ihm ratsam, sich vorzusehen und sich weder von der eigenen Dummheit noch von dem Verhängnis übereilen zu lassen. Und so enden denn diese Aphorismen mit einer Folge von Ratschlägen, unser Verhalten gegen den Weltlauf und das Schicksal betreffend. Welche Form auch das menschliche Leben annehme, es sind immer dieselben Elemente, und daher ist es im Wesentlichen überall dasselbe, es mag in der Hütte oder bei Hofe, im Kloster oder bei der Armee geführt werden. Mögen seine Begebenheiten, Abenteuer, Glücks- und Unglücksfälle noch so mannigfaltig sein, so ist es doch damit wie mit der Zuckerbäckerware. Es sind viele und vielerlei gar krause und bunte Figuren, aber alles ist aus einem Teig geknetet. Und was dem einen begegnet, ist dem, was dem anderen widerfuhr, viel ähnlicher, als dieser beim Erzählen hören denkt. Auch gleichen die Vorgänge unseres Lebens den Bildern im Kaleidoskop, in welchem wir bei jeder Drehung etwas anderes sehen, eigentlich aber immer dasselbe vor Augen haben. Drei Weltmächte gibt es, sagt sehr treffend ein Alter: Klugheit, Stärke und Glück. Ich glaube, dass die zuletzt genannte am meisten vermag. Denn unser Lebensweg ist dem Lauf eines Schiffes zu vergleichen. Das Schicksal, die Secunda aut adversa fortuna, spielt die Rolle des Windes, indem sie uns schnell weit fördert oder weit zurückwirft, wogegen unser eigenes Mühen und Treiben nur wenig vermag. Dieses nämlich spielt dabei die Rolle der Ruder. Wenn solche durch viele Stunden langes Arbeiten uns eine Strecke vorwärts gebracht haben, wirft ein plötzlicher Windstoß uns ebenso weit zurück. Ist er hingegen günstig, so fördert er uns dermaßen, dass wir der Ruder nicht bedürfen. Diese Macht des Glückes drückt unübertrefflich ein spanisches Sprichwort aus. Da ventura a tu hijo y éjalo en el mar. Gib deinem Sohn Glück und wirf ihn ins Meer. Wohl ist der Zufall eine böse Macht, der man so wenig wie möglich anheimstellen soll. Jedoch wer ist unter allen Gebern der Einzige, welcher, indem er gibt, uns zugleich aufs Deutlichste zeigt, dass wir gar keine Ansprüche auf seine Gaben haben, dass wir solche durchaus nicht unserer Würdigkeit, sondern ganz allein seiner Güte und Gnade zu danken haben und dass wir eben hieraus die freudige Hoffnung schöpfen dürfen, noch ferner manche unverdiente Gabe demutsvoll zu empfangen. Es ist der Zufall. Er, der die königliche Kunst versteht, einleuchtend zu machen, dass gegen seine Gunst und Gnade alles Verdienst ohnmächtig ist und nichts gilt. Wenn man auf seinen Lebensweg zurücksieht, den labyrinthisch irren Lauf desselben überschaut und nun so manches verfehlte Glück, so manches herbeigezogene Unglück sehen muss, so kann man in Vorwürfen gegen sich selbst leicht zu weit gehen. Denn unser Lebenslauf ist keineswegs schlechthin unser eigenes Werk, sondern das Produkt zweier Faktoren, nämlich der Reihe der Begebenheiten und der Reihe unserer Entschlüsse, welche stets ineinandergreifen und sich gegenseitig modifizieren. Hierzu kommt noch, dass in beiden unser Horizont immer sehr beschränkt ist, indem wir unsere Entschlüsse nicht schon von Weitem vorhersagen und noch weniger die Begebenheiten voraussehen können, sondern von beiden uns eigentlich nur die gegenwärtigen recht bekannt sind. Deshalb können wir, solange unser Ziel noch fern liegt, nicht einmal gerade darauf hinsteuern, sondern nur approximativ und nach Mutmaßungen unsere Richtung dahin lenken, müssen also oft lavieren. Alles nämlich, was wir vermögen, ist, unsere Entschlüsse allezeit nach Maßgabe der gegenwärtigen Umstände zu fassen, in der Hoffnung, es so zu treffen, dass es uns dem Hauptziel näher bringe. So sind denn meistens die Begebenheiten und unsere Grundabsichten zweien nach verschiedenen Seiten ziehenden Kräften zu vergleichen. Und die daraus entstehende Diagonale ist unser Lebenslauf. Es ist im Leben wie im Schachspiel. Wir entwerfen einen Plan, dieser bleibt jedoch bedingt durch das, was im Schachspiel dem Gegner, im Leben dem Schicksal zu tun belieben wird. Die Modifikationen, welche hierdurch unser Plan erleidet, sind meistens so groß, dass er in der Ausführung kaum noch an einigen Grundzügen zu erkennen ist. Übrigens gibt es in unserem Lebenslaufe noch etwas, welches über das alles hinaus liegt. Es ist nämlich eine triviale und nur zu häufig bestätigte Wahrheit, dass wir oft törichter sind, als wir glauben. Hingegen ist, dass wir oft weiser sind, als wir selbst vermeinen, eine Entdeckung, welche nur die so in dem Fall gewesen und selbst dann erst spät machen. Es gibt etwas Weiseres in uns, als der Kopf ist. Wir handeln nämlich bei den großen Zügen, den Hauptschritten unseres Lebenslaufes, nicht sowohl nach deutlicher Erkenntnis des Rechten, als nach einem inneren Impuls, man möchte sagen Instinkt, der aus dem tiefsten Grunde unseres Wesens kommt. Und bemäkeln nachher unser Tun nach deutlichen, aber auch dürftigen, erworbenen, ja erborgten Begriffen, nach allgemeinen Regeln, fremden Beispiele und so weiter, ohne dass eines schickt sich nicht für alle genugsam zu erwägen. Da werden wir leicht ungerecht gegen uns selbst. Aber am Ende zeigt es sich, wer recht gehabt hat. Und nur das glücklich erreichte Alter ist subjektiv und objektiv befähigt, die Sache zu beurteilen. Vielleicht steht jener innere Impuls unter uns unbewusster Leitung prophetischer, beim Erwachen vergessener Träume, die eben dadurch unserem Leben die Gleichmäßigkeit des Tones und die dramatische Einheit erteilen, die das so oft schwankende und irrende, so leicht umgestimmte Gehirnbewusstsein ihm zu geben, nicht vermöchte. Und infolge welcher zum Beispiel der zu großen Leistungen einer bestimmten Art Berufene dies von Jugend auf innerlich und heimlich spürt und darauf hinarbeitet, wie die Bienen am Bau ihres Stocks. Für jeden aber ist es das, was Balthasar Gracian La Gran Senderesis nennt, die instinktive große Obhut seiner selbst, ohne welche er zugrunde geht. Nach abstrakten Grundsätzen handeln ist schwer und gelingt erst nach vieler Übung, und selbst da nicht jedes Mal, auch sind sie oft nicht ausreichend. Hingegen hat jeder gewisse angeborene, konkrete Grundsätze, die ihm in Blut und Saft stecken, indem sie das Resultat alles seines Denkens, Fühlens und Wollens sind. Er kennt sie meistens nicht in abstracto, sondern wird erst beim Rückblick auf sein Leben gewahr, dass er sie stets befolgt hat und von ihnen wie von einem unsichtbaren Faden ist gezogen worden. Je nachdem sie sind, werden sie ihn zu seinem Glück oder Unglück leiten. Man sollte beständig die Wirkung der Zeit und die Wandelbarkeit der Dinge vor Augen haben und daher bei allem, was jetzt stattfindet, sofort das Gegenteil davon imaginieren, also im Glücke das Unglück, in der Freundschaft die Feindschaft, im schönen Wetter das Schlechte, in der Liebe den Hass, im Zutrauen und Eröffnen den Verrat und die Reue und so auch umgekehrt sich lebhaft vergegenwärtigen. Dies würde eine bleibende Quelle wahrer Weltklugheit abgeben, indem wir stets besonnen bleiben und nicht so leicht getäuscht werden würden. Meistens würden wir dadurch nur die Wirkung der Zeit antizipiert haben. Aber vielleicht ist zu keiner Erkenntnis die Erfahrung so unerlässlich wie zur richtigen Schätzung des Unbestandes und Wechsels der Dinge. Weil eben jeder Zustand für die Zeit seiner Dauer notwendig und daher mit vollstem Rechte vorhanden ist, so sieht jedes Jahr, jeder Monat, jeder Tag aus, als ob nun endlich er Recht behalten wollte, für alle Ewigkeit. Aber keiner behält es. Und der Wechsel allein ist das Beständige. Der Kluge ist der, welchen die scheinbare Stabilität nicht täuscht und der noch dazu die Richtung, welche der Wechsel zunächst nehmen wird, vorhersieht. Dass hingegen die Menschen den einstweiligen Zustand der Dinge oder die Richtung ihres Laufes in der Regel verbleibend halten, kommt daher, dass sie die Wirkungen vor Augen haben, aber die Ursachen nicht verstehen. Diese es jedoch sind, welche den Keim der künftigen Veränderungen in sich tragen. Während die Wirkung, welche für jene allein da ist, hiervon nichts enthält. An diese halten sie sich und setzen voraus, dass die ihnen unbekannten Ursachen, welche solche hervorzubringen vermochten, auch imstande sein werden, sie zu erhalten. Jedoch nur theoretisch und durch Vorhersehen ihrer Wirkung soll man die Zeit antizipieren. Nicht praktisch, nämlich nicht so, dass man ihr vorgreife, indem man vor der Zeit verlangt, was erst die Zeit bringen kann. Denn wer dies tut, wird erfahren, dass es keinen schlimmeren, unnachlassenderen Wucherer gibt als eben die Zeit und dass sie, wenn zu Vorschüssen gezwungen, schwere Zinsen nimmt. Zum Beispiel, man kann durch ungelöschten Kalk und Hitze einen Baum dermaßen treiben, dass er binnen weniger Tage Blätter, Blüten und Früchte treibt. Dann aber stirbt er ab. Es gibt Krankheiten, von denen man gehörig und gründlich nur dadurch genießt, dass man ihnen ihren natürlichen Verlauf lässt, nach welchem sie von selbst verschwinden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Verlangt man aber sogleich und jetzt, nur gerade jetzt, gesund zu sein, so muss auch hier die Zeit Vorschuss leisten. Die Krankheit wird vertrieben, aber der Zins ist Schwäche und chronische Übel zeitlebens. Wenn man in Zeiten des Krieges oder der Unruhen Geld gebraucht, und zwar sogleich, gerade jetzt, so ist man genötigt, liegende Gründe oder Staatspapiere für ein Drittel und noch weniger ihres Wertes zu verkaufen, den man zum Vollen erhalten würde, wenn man der Zeit ihr Recht widerfahren lassen, also einige Jahre warten wollte, aber man zwingt sie, Vorschuss zu leisten. Oder auch man bedarf einer Summe zu einer weiten Reise. Binnen eines oder zweier Jahre könnte man sie von seinem Einkommen zurückgelegt haben, aber man will nicht warten. Sie wird also geborgt oder einstweilen vom Kapital genommen. Das heißt, die Zeit muss vorschießen. Da ist ihr Zins eingerissene Unordnung in der Kasse, ein bleibendes und wachsendes Defizit, welches man nie mehr los wird. Dies also ist der Wucher der Zeit. Seine Opfer werden alle, die nicht warten können. Den Gang der gemessen ablaufenden Zeit beschleunigen zu wollen, ist das kostspieligste Unternehmen. Also hüte man sich, der Zeit Zinsen schuldig zu werden. Ein charakteristischer und im gemeinen Leben sehr oft sich hervortuender Unterschied zwischen den gewöhnlichen und den gescheiten Köpfen ist, dass jene bei ihrer Überlegung und Schätzung möglicher Gefahren immer nur fragen und berücksichtigen, was derart bereits geschehen sei. Diese hingegen selbst überlegen, was möglicherweise geschehen könne. Der in Rede stehende Unterschied ist freilich natürlich, denn was geschehen kann zu überblicken, erfordert Verstand, was geschehen ist, bloß Sinne. Unsere Maxime aber sei, opfere den bösen Dämonen. Das heißt, man soll einen gewissen Aufwand von Mühe, Zeit, Unbequemlichkeit, Weitläufigkeit, Geld oder Entbehrung nicht scheuen, um der Möglichkeit eines Unglücks die Türe zu verschließen. Und je größer dieses wäre, desto kleiner, entfernter, unwahrscheinlicher mag jene sein. Über keinen Vorfall sollte man den großen Jubel oder große Wehklage ausbrechen. Teils wegen der Veränderlichkeit aller Dinge, die ihn jeden Augenblick umgestalten kann, teils wegen der Trüglichkeit unseres Urteils über das uns Gedeihliche oder Nachteilige, infolge welcher fast jeder einmal gewehklagt hat über das, was nachher sich als sein wahres Bestes auswies, oder gejubelt über das, was die Quelle seiner größten Leiden geworden ist. So zeigt der, welcher bei allen Unfällen gelassen bleibt, dass er weiß, wie kolossal und tausendfältig die möglichen Übel des Lebens sind, weshalb er das jetzt Eingetretene ansieht als einen sehr kleinen Teil dessen, was kommen könnte. Dies ist die stoische Gesinnung, in Gemäßheit welcher man stets eingedenk sein soll, welch ein trauriges und jämmerliches Los das menschliche Dasein überhaupt ist und wie unzählig die Übel sind, denen es ausgesetzt ist. Diese Einsicht aufzufrischen, braucht man überall nur einen Blick um sich zu werfen. Wo man auch sei, wird man es bald vor Augen haben. Dieses Ringen und Zappeln und Quälen um die elende, kahle, nichts abwerfende Existenz. Man wird danach seine Ansprüche herabstimmen, in die Unvollkommenheit aller Dinge und Zustände sich finden lernen und Unfällen stets entgegensehen, um ihnen auszuweichen oder sie zu ertragen. Dass ein Unglücksfall uns weniger schwer zu tragen fällt, wenn wir zum Voraus ihn als möglich betrachtet und, wie man sagt, uns darauf gefasst gemacht haben, mag hauptsächlich daher kommen, dass wenn wir den Fall, ehe er eingetreten als eine bloße Möglichkeit, mit Ruhe überdenken, wir die Ausdehnung des Unglücks deutlich und nach allen Seiten übersehen und so es wenigstens als ein endliches und überschaubares erkennen, infolge wovon es, wenn es nun wirklich trifft, doch mit nicht mehr als seiner wahren Schwere wirken kann. Haben wir hingegen jenes nicht getan, sondern werden unvorbereitet getroffen, so kann der erschrockene Geist im ersten Augenblick die Größe des Unglücks nicht genau ermessen. Es ist jetzt für ihn unübersehbar, stellt sich daher leicht als unermesslich, wenigstens viel größer dar, als es wirklich ist. Auf gleiche Art lässt Dunkelheit und Ungewissheit jede Gefahr größer erscheinen. Freilich kommt noch hinzu, dass wir für das als möglich antizipierte Unglück zugleich auch die Trostgründe und Abhilfen überdacht oder wenigstens uns an die Vorstellung desselben gewöhnt haben. Nichts aber wird uns zum gelassenen Ertragen der uns treffenden Unglücksfälle besser befähigen, als die Überzeugung von der Wahrheit, das heißt alles, was geschieht, vom Größten bis zum Kleinsten, notwendig geschieht. Denn in das unvermeidlich Notwendige weiß der Mensch sich bald zu finden. Und jene Erkenntnis lässt ihn alles, selbst das durch die fremdartigsten Zufälle herbeigeführte, als ebenso notwendig ansehen, wie das nach den bekanntesten Regeln und unter vollkommener Voraussicht erfolgende. Wer davon durchdrungen ist, wird zuvörderst tun, was er kann, dann aber willig leiden, was er muss. Die kleinen Unfälle, die uns stündlich vexieren, kann man betrachten als bestimmt, uns in Übung zu erhalten, damit die Kraft, die großen zu ertragen, im Glück nicht ganz erschlaffe. gegen die täglichen Hudeleien, kleinlichen Reibungen im menschlichen Verkehr, unbedeutende Anstöße, Ungebührlichkeiten anderer, Klatschereien und dergleichen, muss man ein gehörnter Siegfried sein, das heißt, sie gar nicht empfinden, weit weniger sich zu Herzen nehmen und darüber brüten, sondern von dem allen nichts an sich kommen lassen, es von sich stoßen wie Steinchen, die im Wege liegen, und keineswegs es aufnehmen in das Innere seiner Überlegung und Rumination. Was aber die Leute gemeiniglich das Schicksal nennen, sind meistens nur ihre eigenen dummen Streiche. Man kann daher nicht genugsam die schöne Stelle im Homer beherzigen, wo er die kluge Überlegung empfiehlt. Denn wenn auch die schlechten Streiche erst in jener Welt gebüßt werden, so doch die dummen schon in dieser, wiewohl hin und wieder einmal Gnade für Recht ergehen mag. Nicht wer grimmig, sondern wer klug da reinschaut, sieht furchtbar und gefährlich aus. So gewiss des Menschen Gehirn eine furchtbarere Waffe ist als die Klaue des Löwen. Der vollkommene Weltmann wäre der, welcher nie in Unschlüssigkeit stockte und nie in Übereilung geriete. Nächster Klugheit aber ist Mut, eine für unser Glück sehr wesentliche Eigenschaft. Freilich kann man weder die eine noch die andere sich geben, sondern ererbt jene von der Mutter und diesen vom Vater. Jedoch lässt sich durch Vorsatz und Übung dem davon vorhandenen nachhelfen. Zu dieser Welt, wo die Würfel eisern fallen, gehört ein eiserner Sinn, gepanzert gegen das Schicksal und gewaffnet gegen die Menschen. Denn das ganze Leben ist ein Kampf. Jeder Schritt wird uns streitig gemacht. Daher ist es eine feige Seele, die, sobald Wolken sich zusammenziehen oder wohl gar nur am Horizont sich zeigen, zusammenschrumpft, verzagen will und jammert. Solange der Ausgang einer gefährlichen Sache nur noch zweifelhaft ist, solange nur noch die Möglichkeit, dass er ein Glücklicher werde, vorhanden ist, darf an kein Zagen gedacht werden, sondern bloß an Widerstand. Wie man am Wetter nicht verzweifeln darf, solange noch ein blauer Fleck am Himmel ist. Das ganze Leben selbst, geschweige seine Güter, sind noch nicht so ein feiges Beben und Einschrumpfen des Herzens wert. In seinen Aphorismen zur Lebensweisheit gibt Schopenhauer aus seiner pessimistischen Weltansicht heraus Anweisungen zu einem glücklichen Leben. Das heißt einem Dasein, das sich mit den Widerständen und Widerwärtigkeiten der Existenz abfindet, ohne diese vorsätzlich oder aus Dummheit zu vermehren. In den ersten drei Kapiteln des Büchleins handelt er erstens von dem, was einer ist, also von der Persönlichkeit im weitesten Sinne. Zweitens von dem, was einer hat, von Eigentum und Besitz also, und drittens von dem, was einer vorstellt, worunter bekanntlich das verstanden wird, was er in der Vorstellung anderer ist, also eigentlich, wie er von ihnen vorgestellt wird. Dieses, also unser Dasein in der Meinung anderer, wird infolge einer besonderen Schwäche unserer Natur durchgängig viel zu hoch angeschlagen. Obgleich schon die leichteste Besinnung lehren könnte, dass es an sich selbst für unser Glück unwesentlich ist. Es ist demnach kaum erklärlich, wie sehr jeder Mensch sich innerlich freut, so oft er Zeichen der günstigen Meinung anderer merkt und seiner Eitelkeit irgendwie geschmeichelt wird. So unausbleiblich wie die Katze spinnt, wenn man sie streichelt, malt süße Wonne sich auf das Gesicht des Menschen, den man lobt. Und zwar in dem Felde seiner Prätension, sei das Lob auch handgreiflich lügenhaft. Oft trösten ihn über reales Unglück oder über die Kargheit, mit der für ihn die beiden bis hierher abgehandelten Hauptquellen unseres Glückes fließen, die Zeichen des fremden Beifalls. Und umgekehrt ist es zum Erstaunen, wie sehr jede Verletzung seines Ehrgeizes in irgendeinem Sinne, Grad oder Verhältnis, jede Geringschätzung, Zurücksetzung, Nichtachtung ihn unfehlbar kränkt und oft tief schmerzt. Sofern auf dieser Eigenschaft das Gefühl der Ehre beruht, mag sie für das Wohlverhalten vieler als Surrogat ihrer Moralität von ersprießlichen Folgen sein, aber auf das eigene Glück des Menschen, zunächst auf die diesem so wesentliche Gemütsruhe und Unabhängigkeit, wirkt sie mehr störend und nachteilig als förderlich ein. Daher ist es von unserem Gesichtspunkt aus ratsam, ihr Schranken zu setzen und mittels gehöriger Überlegung und richtiger Abschätzung des Wertes der Güter jene große Empfindlichkeit gegen die fremde Meinung möglichst zu mäßigen. Sowohl da, wo ihr geschmeichelt wird, als da, wo ihr Wehe geschieht, denn beides hängt am selben Faden. Außerdem bleibt man der Sklave fremder Meinung und fremden Bedünkens. Demnach wird eine richtige Abschätzung des Wertes dessen, was man in und für sich selbst ist, gegen das, was man bloß in den Augen anderer ist, zu unserem Glücke viel beitragen. Zum Ersteren gehört die ganze Ausfüllung der Zeit unseres eigenen Daseins, der innere Gehalt desselben, mithin alle die Güter, welche unter den Titeln, was einer ist und was einer hat, von uns in Betrachtung genommen worden sind. Denn der Ort, in welchem alles dieses seine Wirkungssphäre hat, ist das eigene Bewusstsein. Hingegen ist der Ort dessen, was wir für andere sind, das fremde Bewusstsein. Es ist die Vorstellung, unter welcher wir darin erscheinen, nebst den Begriffen, die auf diese angewandt werden. Dies ist nun etwas, das unmittelbar gar nicht für uns vorhanden ist, sondern bloß mittelbar, nämlich sofern das Betragen der anderen gegen uns dadurch bestimmt wird. Und auch dieses Selbst kommt eigentlich nur in Betracht, sofern es Einfluss hat auf irgendetwas, wodurch das, was wir in und für uns selbst sind, modifiziert werden kann. Außerdem ist ja, was in einem fremden Bewusstsein vorgeht, als solches für uns gleichgültig. Und auch wir werden allmählich gleichgültig dagegen werden, wenn wir von der Oberflächlichkeit der Gedanken, von der Beschränktheit der Begriffe, von der Kleinlichkeit der Gesinnung, von der Verkehrtheit der Meinungen und von der Anzahl der Irrtümer in den allermeisten Köpfen eine hinlängliche Kenntnis erlangen und dazu aus eigener Erfahrung lernen, mit welcher Geringschätzung gelegentlich von jedem geredet wird, sobald man ihn nicht zu fürchten hat oder glaubt, es komme ihm nicht zu Ohren. Insbesondere aber, nachdem wir einmal angehört haben, wie vom größten Manne ein halbes Dutzend Schafsköpfe mit Wegwerfung spricht. Wir werden dann einsehen, dass wer auf die Meinung der Menschen einen großen Wert legt, ihnen zu viel Ehre erzeigt. Für unsere Wohlfahrt ist Gesundheit das Wesentlichste. Nächst dieser aber die Mittel zu unserer Erhaltung, also ein sorgenfreies Auskommen. Ehre, Glanz, Rang, Ruhm, so viel Wert auch mancher darauf legen mag, können mit jenen wesentlichen Gütern nicht wetteifern, noch sie ersetzen. Wenn man hingegen sieht, wie fast alles, wonach Menschen ihr Leben lang mit rastloser Anstrengung und unter tausend Gefahren und Mühseligkeiten unermüdlich streben, zum letzten Zwecke hat, sich dadurch in der Meinung anderer zu erhöhen, indem nämlich nicht nur Ämter, Titel und Orden, sondern auch Reichtum und selbst Wissenschaft und Kunst im Grunde und hauptsächlich deshalb angestrebt werden und der größere Respekt anderer das letzte Ziel ist, darauf man hinarbeitet, so beweist dies leider nur die Größe der menschlichen Torheit. Viel zu viel Wert auf die Meinung anderer zu legen, ist ein allgemein herrschender Irrwahn. Mag er nun in unserer Natur selbst wurzeln oder infolge der Gesellschaft und Zivilisation entstanden sein, jedenfalls übt er auf unser gesamtes Tun und Lassen einen ganz übermäßigen und unserem Glücke feindlichen Einfluss aus. Dieser Wahn bietet allerdings dem, der die Menschen zu beherrschen oder sonst zu lenken hat, eine bequeme Handhabe dar, weshalb in jeder Art von Menschendressierungskunst die Weisung, das Ehrgefühl rege zu erhalten und zu schärfen, eine Hauptstelle einnimmt. Aber in Hinsicht auf das eigene Glück des Menschen, welches hier unsere Absicht ist, verhält sich die Sache ganz anders und ist vielmehr davon abzumahnen, dass man nicht zu viel Wert auf die Meinung anderer lege. In der Tat überschreitet der Wert, den wir auf die Meinung anderer legen, und unsere beständige Sorge in Betreff derselben in der Regel fast jede vernünftige Bezweckung, so dass sie als eine Art allgemein verbreiteter oder vielmehr angeborener Manie angesehen werden kann. Bei allem, was wir tun und lassen, wird fast vor allem anderen die fremde Meinung berücksichtigt, und aus der Sorge um sie werden bei genauer Untersuchung fast die Hälfte aller Bekümmernisse und Ängste, die wir jemals empfunden haben, hervorgegangen sein. Offenbar könnte zu unserem Glücke, als welches allergrößtenteils auf Gemütsruhe und Zufriedenheit beruht, kaum irgendetwas so viel beitragen, als die Einschränkung und Herabstimmung dieser Triebfeder auf ihr vernünftig zu rechtfertigendes Maß, welches vielleicht ein Fünfzigstel des Gegenwärtigen sein wird, also das Herausziehen dieses immerfort peinigenden Stachels aus unserem Fleisch. Dies ist jedoch sehr schwer, denn wir haben es mit einer natürlichen und angeborenen Verkehrtheit zu tun. Um jene allgemeine Torheit loszuwerden, wäre das alleinige Mittel, sie deutlich als eine solche zu erkennen und zu diesem Zwecke sich klarzumachen, wie ganz falsch, verkehrt, irrig und absurd die meisten Meinungen in den Köpfen der Menschen zu sein pflegen, daher sie an sich selbst keiner Beachtung wert sind. Sodann, wie wenig realen Einfluss auf uns die Meinung anderer in den meisten Dingen und Fällen haben kann. Ferner, wie ungünstig überhaupt sie meistenteils ist, so dass fast jeder sich krank ärgern würde, wenn er vernehme, was alles von ihm gesagt und in welchem Tone von ihm geredet wird. Endlich, dass sogar die Ehre selbst doch eigentlich nur von mittelbarem und nicht von unmittelbarem Werte ist. Wenn eine solche Bekehrung von der allgemeinen Torheit uns gelänge, so würde die Folge ein unglaublich großer Zuwachs an Gemütsruhe und Heiterkeit und ebenfalls ein festeres und sichereres Auftreten, ein durchweg unbefangeneres und natürlicheres Betragen sein. Im Gleichen würden wir sehr vielem realen Unglück entgehen, in welches nur jenes rein ideale Streben, richtiger jene heillose Torheit uns zieht, würden auch viel mehr Sorgfalt für solide Güter übrig behalten und dann auch diese ungestörter genießen. Die hier geschilderte Torheit unserer Natur treibt hauptsächlich drei Sprösslinge: Ehrgeiz, Eitelkeit und Stolz. Zwischen diesen zwei letzteren beruht der Unterschied darauf, dass der Stolz die bereits feststehende Überzeugung vom eigenen überwiegenden Werte in irgendeiner Hinsicht ist. Eitelkeit hingegen der Wunsch, in anderen eine solche Überzeugung zu erwecken, meistens begleitet von der stillen Hoffnung, sie infolge davon auch selbst zu der seinigen machen zu können. Demnach ist Stolz die von innen ausgehende, folglich direkte Hochschätzung seiner selbst. Hingegen Eitelkeit das Streben, solche von außen her, also indirekt zu erlangen. Dementsprechend macht die Eitelkeit gesprächig, der Stolz schweigsam. Aber der Eitle sollte wissen, dass die hohe Meinung anderer, nach der er trachtet, sehr viel leichter und sicherer durch anhaltendes Schweigen zu erlangen ist als durch Sprechen, auch wenn einer die schönsten Dinge zu sagen hätte. Stolz ist nicht wer will, sondern höchstens kann, wer will Stolz affektieren, wird aber aus dieser wie aus jeder angenommenen Rolle bald herausfallen. Denn nur die feste, innere, unerschütterliche Überzeugung von überwiegenden Vorzügen und besonderen Werte macht wirklich Stolz. So sehr nun auch durchgängig der Stolz getadelt und verschrien wird, so vermute ich doch, dass dies hauptsächlich von solchen ausgegangen ist, die nichts haben, darauf sie stolz sein könnten. Der Unverschämtheit und Dummdreistigkeit der meisten Menschen gegenüber tut jeder, der irgendwelche Vorzüge hat, ganz wohl, sie selbst im Auge zu behalten, um nicht sie gänzlich in Vergessenheit geraten zu lassen. Denn wer solche gutmütig ignorierend mit jenen umgeht, als wäre er ganz ihresgleichen, den werden sie treuherzig sofort dafür halten. Scherze mit dem Sklaven, bald wird er dir den Hintern zeigen, ist ein vortreffliches arabisches Sprichwort. Wohl aber ist die Tugend der Bescheidenheit eine erkleckliche Erfindung für die Lumpe, da ihr gemäß jeder von sich zu reden hat, als wäre auch er ein solcher, welches herrlich nivelliert, indem es dann so herauskommt, als gäbe es überhaupt nichts als Lumpe. Die wohlfeilste Art des Stolzes hingegen ist der Nationalstolz. Denn er verrät in dem damit Behafteten den Mangel an individuellen Eigenschaften, auf die er stolz sein könnte, indem er sonst nicht zu dem greifen würde, was er mit so vielen Millionen teilt. Wer bedeutende persönliche Vorzüge besitzt, wird vielmehr die Fehler seiner eigenen Nation, da er sie beständig vor Augen hat, am deutlichsten erkennen. Aber jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein könnte, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er angehört, stolz zu sein. Hieran erholt er sich und ist nun dankbarlich bereit, alle Fehler und Torheiten, die ihr eigen sind, um jeden Preis zu verteidigen. Übrigens überwiegt die Individualität bei weitem die Nationalität. Und in einem gegebenen Menschen verdient jene tausendmal mehr Berücksichtigung als diese. Dem Nationalcharakter wird, da er von der Menge redet, nie viel Gutes ehrlicherweise nachzurühmen sein. Vielmehr erscheint nur die menschliche Beschränktheit, Verkehrtheit und Schlechtigkeit in jedem Lande in einer anderen Form, und diese nennt man den Nationalcharakter. Von einem derselben degutiert, loben wir den anderen, bis es uns mit ihm ebenso ergangen ist. Jede Nation spottet über die andere und alle haben Recht. Der Gegenstand dieses Kapitels, also was wir in der Welt vorstellen, das heißt in den Augen anderer sind, lässt sich nun, wie schon oben bemerkt, einteilen in Ehre, Rang und Ruhm. Der Rang, so wichtig er in den Augen des großen Haufens und der Philister und so groß sein Nutzen im Getriebe der Staatsmaschine sein mag, lässt sich für unseren Zweck mit wenigen Worten abfertigen. Es ist ein konventioneller, das heißt eigentlich ein simulierter Wert. Seine Wirkung ist eine simulierte Hochachtung und das Ganze eine Komödie für den großen Haufen. Viel schwerer als die des Ranges ist die Erörterung der Ehre. Die Ehre ist objektiv die Meinung anderer von unserem Wert und subjektiv unsere Furcht vor dieser Meinung. In letzterer Eigenschaft hat sie oft eine sehr heilsame, wenn auch keineswegs rein moralische Wirkung. Die Wurzel und der Ursprung des jedem nicht ganz verdorbenen Menschen einwohnenden Gefühls für Ehre und Schande, wie auch des hohen Wertes, welcher ersterer zuerkannt wird, liegt in Folgendem. Der Mensch für sich allein vermag gar wenig und ist ein verlassener Robinson. Nur in der Gemeinschaft mit den anderen ist und vermag er viel. Dieses Verhältnisses wird er inne, sobald sein Bewusstsein sich irgend zu entwickeln anfängt. Und alsbald entsteht in ihm das Bestreben, für ein taugliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft zu gelten, also für eines, das fähig ist, pro parte virili mitzuwirken und dadurch berechtigt, der Vorteile der menschlichen Gemeinschaft teilhaftig zu werden. Ein solches nun ist er dadurch, dass er erstlich das leistet, was man von jedem überall, und sodann das, was man von ihm in der besonderen Stelle, die er eingenommen hat, fordert und erwartet. Ebenso bald aber erkennt er, dass es hierbei nicht darauf ankommt, dass er es in seiner eigenen, sondern dass er es in der Meinung der anderen sei. Hieraus entspringt demnach sein eifriges Streben nach der günstigen Meinung anderer und der hohe Wert, den er auf diese legt. Beides zeigt sich mit der Ursprünglichkeit eines angeborenen Gefühls, welches man Ehrgefühl und nach Umständen Gefühl der Scham, Verecundia, nennt. Dieses ist es, was seine Wangen rötet, sobald er glaubt, plötzlich in der Meinung anderer verlieren zu müssen, selbst wo er sich unschuldig weiß, sogar da, wo der sich aufdeckende Mangel eine nur relative, nämlich willkürlich übernommene Verpflichtung betrifft. Und andererseits stärkt nicht seinen Lebensmut mehr als die erlangte oder erneuerte Gewissheit von der günstigen Meinung anderer, weil sie ihm den Schutz und die Hilfe der vereinten Kräfte aller verspricht, welche eine unendlich größere Wehrmauer gegen die Übel des Lebens sind als seine eigenen. Aus den verschiedenen Beziehungen, in denen der Mensch zu anderen stehen kann, und in Hinsicht auf welche sie Zutrauen zu ihm, also eine gewisse gute Meinung von ihm zu hegen haben, entstehen mehrere Arten der Ehre. Diese Beziehungen sind hauptsächlich das Mein und Dein, sodann die Leistungen der Anheischigen, endlich das Sexualverhältnis. Ihnen entsprechen die bürgerliche Ehre, die Amtsehre und die Sexualehre, von welchen jede noch wieder Unterarten hat. Die weiteste Sphäre hat die bürgerliche Ehre, Sie besteht in der Voraussetzung, dass wir die Rechte eines jeden unbedingt achten und daher uns nie ungerechter oder gesetzlich unerlaubter Mittel zu unserem Vorteile bedienen werden. Sie ist die Bedingung zur Teilnahme an allem friedlichen Verkehr. Die bürgerliche Ehre hat zwar ihren Namen vom Bürgerstande, allein ihre Geltung erstreckt sich über alle Stände, ohne Unterschied, sogar die Allerhöchsten nicht ausgenommen. Kein Mensch kann ihrer entraten. Und ist es mit ihr eine gar ernsthafte Sache, die jeder sich hüten soll, leicht zu nehmen? Wer Treu und Glauben bricht, hat Treu und Glauben verloren, auf immer, was er auch tun und wer er auch sein mag. Die bitteren Früchte, welcher dieser Verlust mit sich bringt, werden nicht ausbleiben. Die Ehre hingegen betrifft bloß solche Eigenschaften, welche von jedem, der in denselben Verhältnissen steht, gefordert werden. Der Ruhm bloß solche, die man von niemandem fordern darf. Auf Ehre hat jeder Anspruch, auf Ruhm nur die Ausnahmen. Denn nur durch außerordentliche Leistungen wird Ruhm erlangt. Diese nun wieder sind entweder Taten oder Werke, wonach zum Ruhme zwei Wege offen stehen. Zum Wege der Taten befähigt vorzüglich das große Herz, zu dem der Werke der große Kopf. Jeder der beiden Wege hat seine eigenen Vorteile und Nachteile. Der Hauptunterschied ist, dass die Taten vorübergehen, die Werke bleiben. Die edelste Tat hat doch nur einen zeitweiligen Einfluss. Das geniale Werk hingegen lebt und wirkt wohltätig und erhebend durch alle Zeiten. In der Regel freilich wird der Ruhm, je länger er zu dauern hat, desto später eintreten, wie ja alles Vorzügliche langsam heranreift. Der Ruhm, welcher zum Nachruhm werden will, gleicht einer Eiche, die aus ihrem Samen sehr langsam emporwächst. Der leichte, ephemere Ruhm den einjährigen, schnell wachsenden Pflanzen und der falsche Ruhm gar dem schnell hervorschießenden Unkraute, das schleunigst ausgerottet wird. Dieser Hergang beruht eigentlich darauf, dass je mehr einer der Nachwelt, das ist eigentlich der Menschheit überhaupt und dem Ganzen angehört, desto fremder er seinem Zeitalter ist, weil was er hervorbringt, nicht demselben speziell gewidmet ist, also nicht demselben als solchem, sondern nur, sofern es ein Teil der Menschheit ist, angehört. Infolge hiervon aber kann es leicht kommen, dass dasselbe ihn fremd an sich vorübergehen lässt. Es schätzt vielmehr die, welche den Angelegenheiten seines kurzen Tages oder der Laune des Augenblicks dienen und daher ganz ihm angehören, mit ihm leben und mit ihm sterben. Dies aber beruht im letzten Grunde darauf, dass jeder eigentlich nur das ihm Homogene verstehen und schätzen kann. Nun aber ist dem Platten das Platte, dem Gemeinen das Gemeine, dem Unklaren das Verworrene, dem Hirnlosen das Unsinnige homogen, und am allerbesten gefallen jedem seine eigenen Werke, als welche ihm durchaus homogen sind. Zu dieser intellektuellen Unfähigkeit der Menschen, infolge welcher das Vortreffliche, wie Goethe sagt, noch seltener erkannt und geschätzt als gefunden wird, gesellt sich nun hier wie überall auch noch die moralische Schlechtigkeit derselben, und zwar als Neid auftretend. Durch den Ruhm nämlich, den einer erwirbt, wird abermals einer mehr über alle seiner Art erhoben. Diese werden also um ebenso viel herabgesetzt, so dass jedes ausgezeichnete Verdienst seinen Ruhm auf Kosten derer erlangt, die keines haben. Hieraus erklärt es sich, dass in welcher Gattung auch immer das Vortreffliche auftreten mag, sogleich die gesamte so zahlreiche Mittelmäßigkeit verbündet und verschworen ist, es nicht gelten zu lassen, ja, womöglich, es zu ersticken. Der Ruhm beruht eigentlich auf dem, was einer im Vergleich mit den übrigen ist. Demnach ist er wesentlich ein Relatives, kann daher auch nur relativen Wert haben. Er fiele ganz weg, wenn die übrigen würden, was der Gerühmte ist. Absoluten Wert kann nur das haben, was ihn unter allen Umständen behält, also hier, was einer unmittelbar und für sich selbst ist. Folglich muss hierin der Wert und das Glück des großen Herzens und des großen Kopfes liegen. also nicht der Ruhm, sondern das, wodurch man ihn verdient, ist das Wertvolle. Da also unstreitig der Ruhm nur das Sekundäre ist, das bloße Echo, Abbild, Schatten, Symptom des Verdienstes, und da jedenfalls das Bewunderte mehr Wert haben muss als die Bewunderung, so kann das eigentlich Beglückende nicht im Ruhme liegen, sondern in dem, wodurch man ihn erlangt, also im Verdienste selbst. Oder genauer zu reden, in der Gesinnung und den Fähigkeiten, aus denen es hervorging. Es mag nun moralischer oder intellektueller Art sein. Denn das Beste, was jeder ist, muss er notwendig für sich selbst sein. Was davon in den Köpfen anderer sich abspiegelt und er in ihrer Meinung gilt, ist Nebensache und kann nur von untergeordnetem Interesse für ihn sein. Wer demnach nur den Ruhm verdient, auch ohne ihn zu erhalten, besitzt bei weitem die Hauptsache. Und was er entbehrt, ist etwas, darüber er sich mit derselben trösten kann. Denn nicht, dass einer von der urteilslosen, so oft betörten Menge für einen großen Mann gehalten werde, sondern dass er es sei, macht ihn beneidenswert. Auch nicht, dass die Nachwelt von ihm erfahre, sondern dass in ihm sich Gedanken erzeugen, welche verdienen, Jahrhunderte hindurch aufbewahrt und nachgedacht zu werden, ist ein hohes Glück. Wie der Arbeiter, welcher ein Gebäude aufführen hilft, den Plan des Ganzen entweder nicht kennt oder doch nicht immer gegenwärtig hat, so verhält der Mensch, indem er die einzelnen Tage und Stunden seines Lebens abspinnt, sich zum Ganzen seines Lebenslaufes und des Charakters desselben. Je würdiger, bedeutender, planvoller und individueller dieser ist, desto mehr ist es nötig und wohltätig, dass der verkleinerte Grundriss desselben, der Plan, ihm bisweilen vor die Augen komme. Freilich gehört auch dazu, dass er einen kleinen Anfang in der Selbsterkenntnis gemacht habe, also wisse, was er eigentlich hauptsächlich und vor allem anderen will, was also für sein Glück das Wesentlichste ist. Sodann, was die zweite und dritte Stelle nach diesem einnimmt, wie auch, dass er erkenne, welches im Ganzen sein Beruf, seine Rolle und sein Verhältnis zur Welt sei. Ist nun dieses bedeutender und grandioser Art, so wird der Anblick des Planes seines Lebens im verjüngten Maßstabe ihn mehr als irgendetwas stärken, aufrichten, erheben, zur Tätigkeit ermuntern und von Abwegen zurückhalten. Wie der Wanderer, erst wenn er auf einer Höhe angekommen ist, den zurückgelegten Weg mit allen seinen Wendungen und Krümmungen im Zusammenhange überblickt und erkennt, so erkennen wir erst am Ende einer Periode unseres Lebens oder gar des Ganzen den wahren Zusammenhang unserer Taten, Leistungen und Werke, die genaue Konsequenz und Verkettung, ja auch den Wert derselben. Denn solange wir darin begriffen sind, handeln wir nur immer nach den feststehenden Eigenschaften unseres Charakters, unter dem Einfluss der Motive und nach dem Maße unserer Fähigkeiten, also durchweg mit Notwendigkeit, indem wir in jedem Augenblicke bloß tun, was uns jetzt eben das Rechte und Angemessene dünkt. Erst der Erfolg zeigt, was dabei herausgekommen, und der Rückblick auf den ganzen Zusammenhang, das Wie und Wodurch. Daher eben auch sind wir, während wir die größten Taten vollbringen oder unsterbliche Werke schaffen, uns derselben nicht als solcher bewusst, sondern bloß als des unseren gegenwärtigen Zwecken angemessenen, unseren dermaligen Absichten entsprechenden, also jetzt gerade Rechten. Aber erst aus dem Ganzen in seinem Zusammenhang leuchtet nachher unser Charakter und unsere Fähigkeiten hervor. Und im Einzelnen sehen wir dann, wie wir, als wäre es durch Inspiration geschehen, den einzig richtigen Weg unter tausend Abwegen eingeschlagen haben, von unserem Genius geleitet. Dies alles gilt vom Theoretischen wie vom Praktischen und im umgekehrten Sinne vom Schlechten und Verfehlten. Ein wichtiger Punkt der Lebensweisheit besteht in dem richtigen Verhältnis in welchem wir unsere Aufmerksamkeit teils der Gegenwart, teils der Zukunft widmen, damit nicht die eine uns die andere verderbe. Viele leben zu sehr in der Gegenwart, die Leichtsinnigen, andere zu sehr in der Zukunft, die Ängstlichen und Besorglichen. Selten wird einer genau das rechte Maß halten. Die, welche mittels Streben und Hoffen nur in der Zukunft leben, immer vorwärts sehen und mit Ungeduld den kommenden Dingen entgegeneilen, als welche allererst das wahre Glück bringen sollen, inzwischen aber die Gegenwart unbeachtet und ungenossen vorbeiziehen lassen, sind trotz ihren altklugen Mienen jenen Eseln in Italien zu vergleichen, deren Schritt dadurch beschleunigt wird, dass an einem ihrem Kopf angehefteten Stock ein Bündel Heu hängt, welches sie daher stets dicht vor sich sehen und zu erreichen hoffen. Denn sie betrügen sich selbst um ihr ganzes Dasein, indem sie stets nur ad interim leben, bis sie tot sind. Statt also mit den Plänen und Sorgen für die Zukunft ausschließlich und immer da beschäftigt zu sein, oder aber uns der Sehnsucht nach der Vergangenheit hinzugeben, sollten wir nie vergessen, dass die Gegenwart allein real und allein gewiss ist. Hingegen die Zukunft fast immer anders ausfällt, als wir sie denken, ja auch die Vergangenheit anders war. Und zwar so, dass es mit beiden im Ganzen weniger auf sich hat, als es uns scheint. Denn die Ferne, welche dem Auge die Gegenstände verkleinert, vergrößert sie dem Gedanken. Die Gegenwart allein ist wahr und wirklich. Sie ist die real erfüllte Zeit, und ausschließlich in ihr liegt unser Dasein. Daher sollten wir sie stets einer heiteren Aufnahme würdigen. Folglich jede erträgliche und von unmittelbaren Widerwärtigkeiten oder Schmerzen freie Stunde mit Bewusstsein als solche genießen, das heißt sie nicht trüben durch verdrießliche Gesichter über verfehlte Hoffnungen in der Vergangenheit oder Besorgnisse für die Zukunft. Denn es ist durchaus töricht, eine gute gegenwärtige Stunde von sich zu stoßen oder sie sich mutwillig zu verderben aus Verdruss über das Vergangene oder Besorgnis wegen des Kommenden. Um mit vollkommener Besonnenheit zu leben und aus der eigenen Erfahrung alle Belehrung, die sie enthält, herauszuziehen, ist erfordert, dass man oft zurückdenke und was man erlebt, getan, erfahren und dabei empfunden hat, rekapituliere, auch sein ehemaliges Urteil mit seinem gegenwärtigen, seinen Vorsatz und Streben mit dem Erfolg und der Befriedigung durch denselben vergleiche. Dies ist die Repetition des Privatissimums, welches jedem die Erfahrung liest. Auf die hier gegebene Anempfehlung zielt auch die Regel des Pythagoras, dass man abends vor dem Einschlafen durchmustern solle, was man den Tag über getan hat. Wer im Getümmel der Geschäfte oder Vergnügungen dahinlebt, ohne je seine Vergangenheit zu ruminieren, vielmehr nur immerfort sein Leben abhaspelt, dem geht die klare Besonnenheit verloren. Sein Gemüt wird ein Chaos und eine gewisse Verworrenheit kommt in seine Gedanken, von welcher alsbald das abrupte, fragmentarische, gleichsam Kleingehackte seiner Konversation zeugt. Dies ist umso mehr der Fall, je größer die äußere Unruhe, die Menge der Eindrücke und je geringer die innere Tätigkeit seines Geistes ist. Sich selber genügen, sich selber alles in allem sein und sagen können omnia mea mecum porto, ist gewiss für unser Glück die förderlichste Eigenschaft. Daher der Ausspruch des Aristoteles, alles meinige trage ich bei mir, nicht zu oft wiederholt werden kann. Denn teils darf man mit einiger Sicherheit auf niemand zählen als auf sich selbst. Und teils sind die Beschwerden und Nachteile, die Gefahr und der Verdruss, welche die Gesellschaft mit sich führt, unzählig und unausweichbar. Kein verkehrterer Weg zum Glück als das Leben in der großen Welt, in Saus und Braus, High Life. Denn es bezweckt, unser elendes Dasein in eine Sukzession von Freude, Genuss, Vergnügen zu verwandeln, wobei die Enttäuschung nicht ausbleiben kann. So wenig wie bei der obligaten Begleitung dazu, dem gegenseitigen einander belügen. Zunächst erfordert jede Gesellschaft notwendig eine gegenseitige Akkommodation und Temperatur. Daher wird sie, je größer, desto fader. Ganz er selbst sein darf jeder nur, solange er allein ist. Wer also nicht die Einsamkeit liebt, der liebt auch nicht die Freiheit. Denn nur wann man allein ist, ist man frei. Zwang ist der unzertrennliche Gefährte jeder Gesellschaft. Und jede fordert Opfer, die umso schwerer fallen, je bedeutender die eigene Individualität ist. Überhaupt kann jeder im vollkommensten Einklang nur mit sich selbst stehen. Nicht mit seinem Freunde, nicht mit seiner Geliebten, denn die Unterschiede der Individualität und Stimmung führen allemal eine, wenn auch geringe, Dissonanz herbei. Daher ist der wahre, tiefe Friede des Herzens und die vollkommene Gemütsruhe dieses nächst der Gesundheit höchste irdische Gut allein in der Einsamkeit zu finden und als dauernde Stimmung nur in der tiefsten Zurückgezogenheit. Ist dann das eigene Selbst groß und reich, so genießt man den glücklichsten Zustand, der auf dieser armen Erde gefunden werden mag. Was andererseits die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen. Innere Leere und Überdruss sind es, von denen sie sowohl in die Gesellschaft wie in die Fremde und auf Reisen getrieben werden. Dem intellektuell hochstehenden Menschen gewährt die Einsamkeit einen zwiefachen Vorteil. Erstlich den, mit sich selber zu sein, und zweitens den, nicht mit anderen zu sein. Diesen letzteren wird man hoch anschlagen, wenn man bedenkt, wie viel Zwang, Beschwerde und selbst Gefahr jeder Umgang mit sich bringt. Geselligkeit gehört zu den gefährlichen, ja verderblichen Neigungen, da sie uns in Kontakt bringt mit Wesen, deren große Mehrzahl moralisch schlecht und intellektuell stumpf oder verkehrt ist. Der Ungesellige ist einer, der ihrer nicht bedarf. An sich selber so viel zu haben, dass man der Gesellschaft nicht bedarf, ist schon deshalb ein großes Glück, weil fast alle unsere Leiden aus der Gesellschaft entspringen. Und die Geistesruhe, welche nächst der Gesundheit das wesentlichste Element unseres Glückes ausmacht, durch jede Gesellschaft gefährdet wird und daher ohne ein bedeutendes Maß von Einsamkeit nicht bestehen kann. Alle Lumpe sind gesellig zum Erbarmen. Dass hingegen ein Mensch edlerer Art sei, zeigt sich zunächst daran, dass er kein Wohlgefallen an den Übrigen hat, sondern mehr und mehr die Einsamkeit ihrer Gesellschaft vorzieht und dann allmählich mit den Jahren zu der Einsicht gelangt, dass es, seltene Ausnahmen abgerechnet, in der Welt nur die Wahl gibt zwischen Einsamkeit und Gemeinheit. Aber es gibt kein vollkommenes Glück, sagt Horaz. Und so hat denn auch die Einsamkeit neben so vielen Vorteilen ihre kleinen Nachteile und Beschwerden, die jedoch im Vergleich mit denen der Gesellschaft gering sind. Daher, wer etwas Rechtes an sich selber hat, es immer leichter finden wird, ohne die Menschen auszukommen, als mit ihnen. Wer nun aber, zumal in jüngeren Jahren, so oft ihn auch schon gerechtes Missfallen an den Menschen in die Einsamkeit zurückgescheucht hat, doch die Öde derselben auf die Länge zu ertragen nicht vermag, dem rate ich, dass er sich gewöhne, einen Teil seiner Einsamkeit in die Gesellschaft mitzunehmen, also dass er lerne, auch in der Gesellschaft in gewissem Grade allein zu sein. Demnach, was er denkt, nicht sofort den anderen mitzuteilen und andererseits mit dem, was sie sagen, es nicht genau zu nehmen. Vielmehr moralisch wie intellektuell nicht viel davon zu erwarten und daher hinsichtlich ihrer Meinungen diejenige Gleichgültigkeit in sich zu befestigen, die das sicherste Mittel ist, um stets eine lobenswerte Toleranz zu üben. Er wird alsdann, obwohl mitten unter ihnen, doch nicht so ganz in ihrer Gesellschaft sein, sondern hinsichtlich ihrer sich mehr rein objektiv verhalten. Dies wird ihn vor zu genauer Berührung mit der Gesellschaft und dadurch vor jeder Besudelung oder gar Verletzung schützen. In diesem Sinne kann man auch die Gesellschaft einem Feuer vergleichen, an welchem der Kluge sich in gehöriger Entfernung wärmt, nicht aber hineingreift wie der Tor, der dann, nachdem er sich verbrannt hat, in die Kälte der Einsamkeit flieht und jammert, dass das Feuer brennt. Man überlege ein Vorhaben reiflich und wiederholt, ehe man dasselbe ins Werk setzt. Und selbst nachdem man alles auf das Gründlichste durchdacht hat, räume man noch der Unzulänglichkeit aller menschlichen Erkenntnis etwas ein, infolge welcher es immer noch Umstände geben kann, die zu erforschen oder vorherzusehen unmöglich ist und welche die ganze Berechnung unrichtig machen könnten. Dieses Bedenken wird stets ein Gewicht auf die negative Schale legen und uns anraten, in wichtigen Dingen ohne Not nichts zu rühren. Quieta non movere. Ist man aber einmal zum Entschluss gekommen und hat Hand ans Werk gelegt, so dass jetzt alles seinen Verlauf zu nehmen hat und nur noch der Ausgang abzuwarten steht, dann ängstige man sich nicht durch stets erneuerte Überlegung des bereits Vollzogenen und durch wiederholtes Bedenken der möglichen Gefahr, vielmehr entschlage man der Sache sich jetzt gänzlich, halte das ganze Gedankenfach derselben verschlossen, sich mit der Überzeugung beruhigend, dass man alles zu seiner Zeit reiflich erwogen habe. Kommt dennoch ein schlimmer Ausgang, so ist es, weil alle menschlichen Angelegenheiten dem Zufall und dem Irrtum unterliegen. Bei einem unglücklichen Ereignis, welches bereits eingetreten, also nicht mehr zu ändern ist, soll man sich nicht einmal den Gedanken, dass dem anders sein könnte, noch weniger den, wodurch es hätte abgewendet werden können, erlauben, denn gerade er steigert den Schmerz ins Unerträgliche. Vielmehr mache man es wie der König David, der, solange sein Sohn krank da niederlag, den Jehova unablässig mit Bitten und Flehen bestürmte, als er aber gestorben war, ein Schnippchen schlug und nicht weiter daran dachte. Wer aber dazu nicht leichtsinnig genug ist, flüchte sich auf den fatalistischen Standpunkt, indem er sich die große Wahrheit verdeutlicht, dass alles, was geschieht, notwendig eintritt, also unabwendbar ist. Bei allem dem ist diese Regel einseitig. Sie taugt zwar zu unserer unmittelbaren Erleichterung und Beruhigung bei Unglücksfällen, allein wenn an diesen, wie doch meistens unsere eigene Nachlässigkeit oder Verwegenheit, wenigstens zum Teil Schuld ist, so ist die wiederholte, schmerzliche Überlegung, wie dem hätte vorgebeugt werden können, zu unserer Witzigung und Besserung, also für die Zukunft, eine heilsame Selbstzüchtigung. Und gar offenbar begangene Fehler sollen wir nicht, wie wir doch pflegen, vor uns selber zu entschuldigen oder zu beschönigen oder zu verkleinern suchen, sondern sie uns eingestehen und in ihrer ganzen Größe deutlich uns vor Augen bringen, um den Vorsatz, sie künftig zu vermeiden, fest fassen zu können. Zum Leitstern seiner Bestrebungen soll man nicht Bilder der Fantasie nehmen, sondern deutlich gedachte Begriffe. Meistens aber geschieht das Umgekehrte. Man wird nämlich bei genauerer Untersuchung finden, dass, was bei unseren Entschließungen in letzter Instanz den Ausschlag gibt, meistens nicht die Begriffe und Urteile sind, sondern ein Fantasiebild, welches die eine der Alternativen repräsentiert und vertritt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Romane von Voltaire oder Diderot dem Helden, als er ein Jüngling und Herkules am Scheidewege war, die Tugend sich stets darstellte in Gestalt seines alten Hofmeisters, in der linken die Tabaksdose, in der rechten eine Prise haltend und so moralisierend. Das Laster hingegen in Gestalt der Kammerjungfer seiner Mutter. Besonders in der Jugend fixiert sich das Ziel unseres Glückes in Gestalt einiger Bilder, die uns vorschweben und oft das halbe, ja das ganze Leben hindurch verharren. Sie sind eigentlich neckende Gespenster, denn haben wir sie erreicht, so zerrinnen sie in nichts, indem wir die Erfahrung machen, dass sie gar nichts von dem, was sie verhießen, leisten. Dass es uns so ergehe, ist wohl natürlich. Denn das Anschauliche wirkt, weil es das Unmittelbare ist, auch unmittelbarer auf unseren Willen als der Begriff, der abstrakte Gedanke, der bloß das Allgemeine gibt, ohne das Einzelne, welches doch gerade die Realität enthält. Er kann daher nur mittelbar auf unseren Willen wirken.
Und doch ist es nur der Begriff, der Wort hält. Daher ist es Bildung, nur ihm zu trauen. Die vorhergegangene Regel lässt sich der allgemeineren subsumieren, dass man überall Herr werden soll über den Eindruck des Gegenwärtigen und Anschaulichen überhaupt. Dieser ist gegen das bloß Gedachte und Gewusste unverhältnismäßig stark, nicht Vermöge seiner Materie und Gehalt, die oft sehr gering sind, sondern Vermöge seiner Form, der Anschaulichkeit und Unmittelbarkeit, als welche auf das Gemüt eindringt und dessen Ruhe stört oder seine Vorsätze erschüttert. Denn das Vorhandene, das Anschauliche, wirkt, als leicht übersehbar, stets mit seiner ganzen Gewalt auf einmal. Hingegen Gedanken und Gründe verlangen Zeit und Ruhe, um stückweise durchdacht zu werden. Daher man sie nicht jeden Augenblick ganz gegenwärtig haben kann. Demzufolge reizt das Angenehme, welchem wir infolge der Überlegung entsagt haben, uns doch bei seinem Anblick. Ebenso kränkt uns ein Urteil, dessen gänzliche Inkompetenz wir kennen. Erzürnt uns eine Beleidigung, deren Verächtlichkeit wir einsehen. Ebenso werden 10 Gründe gegen das Vorhandensein einer Gefahr überwogen vom falschen Schein ihrer wirklichen Gegenwart. Und so fort. In allem diesen macht sich die ursprüngliche Unvernünftigkeit unseres Wesens geltend. Beim Anblick dessen, was wir nicht besitzen, steigt gar leicht in uns der Gedanke auf, wie wenn das mein wäre. Und er macht uns die Entbehrung fühlbar. Stattdessen sollten wir öfter fragen, wie wenn das nicht mein wäre. Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen, uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten. Und zwar jedes, was es auch sei. Eigentum, Gesundheit, Freunde, Geliebte, Weib, Kind und Hund. Denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge. Hingegen infolge der anempfohlenen Betrachtungsweise derselben wird erstlich ihr Besitz uns unmittelbar mehr als zuvor beglücken. Und zweitens werden wir auf alle Weise dem Verlust vorbeugen, also das Eigentum nicht in Gefahr bringen, die Freunde nicht erzürnen, die Treue des Weibes nicht der Versuchung aussetzen, die Gesundheit der Kinder bewachen und so fort. Oft suchen wir das Trübe der Gegenwart aufzuhellen durch Spekulation auf günstige Möglichkeiten und ersinnen vielerlei chimärische Hoffnungen, von denen jede mit einer Enttäuschung schwanger ist, die nicht ausbleibt, wann jener an der harten Wirklichkeit zerschellt. Besser wäre es, die vielen schlimmen Möglichkeiten zum Gegenstand unserer Spekulation zu machen, als welches teils Vorkehrungen zu ihrer Abwehr, teils angenehme Überraschungen, wenn sie sich nicht verwirklichen, veranlassen würde. Sind wir doch nach etwas ausgestandener Angst stets merklich heiter. Ja, es ist sogar gut, große Unglücksfälle, die uns möglicherweise treffen könnten, uns bisweilen zu vergegenwärtigen, um nämlich die uns nachher wirklich treffenden, viel kleineren, leichter zu ertragen, indem wir dann durch den Rückblick auf jene großen, nicht eingetroffenen uns trösten. Unseren Wünschen ein Ziel stecken, unsere Begierden im Zaume halten, unseren Zorn bändigen. Stets eingedenk, dass dem Einzelnen nur ein unendlich kleiner Teil alles Wünschenswerten erreichbar ist, hingegen viele Übel jeden treffen müssen. Ist eine Regel, ohne deren Beobachtung weder Reichtum noch Macht verhindern können, dass wir uns armselig fühlen. Arthur Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit sind als ein Handbüchlein gedacht. So enthalten sie nicht nur Betrachtungen, sondern auch Winke, Ratschläge, Lehren, wie man es einzurichten habe, um im Leben die allgröbsten Widrigkeiten zu vermeiden und nicht selber fahrlässig allerlei Unheil über sich heraufzubeschwören. Schopenhauers allgemeine Ansicht von den Menschen ist eher bärbeißig als gutmütig und auf ihre gemeinschaftlichen Unternehmungen und Vergnügungen gar ist er wenig gut zu sprechen. Das Verhalten gegen andere betreffend empfiehlt er deshalb vor allem Vorsicht und Nachsicht. Um durch die Welt zu kommen, ist es zweckmäßig, einen großen Vorrat von Vorsicht und Nachsicht mitzunehmen. Durch erstere wird man vor Schaden und Verlust, durch letztere vor Streit und Händel geschützt. Wer unter Menschen zu leben hat, darf keine Individualität, sofern sie doch einmal von der Natur gesetzt und gegeben ist, unbedingt verwerfen, auch nicht die schlechteste, erbärmlichste oder lächerlichste. Er hat sie vielmehr zu nehmen als ein unabänderliches, welches infolge eines ewigen und metaphysischen Prinzips so sein muss, wie es ist. Und in den argen Fällen soll er denken, es muss auch solche Käuze geben. Hält er es anders, so tut er Unrecht und fordert den anderen heraus zum Kriege auf Tod und Leben. Wenn seine eigentliche Individualität, das heißt seinen moralischen Charakter, seine Erkenntniskräfte, sein Temperament, seine Physiognomie und so weiter kann keiner ändern. Verdammen wir nun sein Wesen ganz und gar, so bleibt ihm nichts übrig, als in uns einen Todfeind zu bekämpfen. Denn wir wollen ihm das Recht zu existieren, nur unter der Bedingung zugestehen, dass er ein anderer werde, als er unabänderlich ist. Darum also müssen wir, um unter Menschen leben zu können, jeden mit seiner gegebenen Individualität, wie immer sie auch ausgefallen sein mag, bestehen und gelten lassen und dürfen bloß darauf bedacht sein, sie so, wie ihre Art und Beschaffenheit es zulässt, zu benutzen, aber weder auf ihre Änderung hoffen, noch sie, so wie sie ist, schlechthin verdammen. Dies ist der wahre Sinn des Spruches Leben und Leben lassen. Die Aufgabe ist indessen nicht so leicht, wie sie gerecht ist. Und glücklich ist zu schätzen, wer gar manche Individualitäten auf immer meiden darf. Inzwischen übe man, um Menschen ertragen zu lernen, seine Geduld an leblosen Gegenständen, welche vermöge mechanischer oder sonst physischer Notwendigkeit unserem Tun sich hartnäckig widersetzen, wozu täglich Gelegenheit ist. Die dadurch erlernte Geduld lernt man nachher auf Menschen übertragen, indem man sich gewöhnt zu denken, dass auch sie, wo immer sie uns hinderlich sind, dies Vermöge einer ebenso strengen, aus ihrer Natur hervorgehenden Notwendigkeit sein müssen, wie die, mit welcher die leblosen Dinge wirken. Daher es ebenso töricht ist, über ihr Tun sich zu entrüsten, wie über einen Stein, der uns in den Weg rollt. Bei manchen ist es am klügsten zu denken, ändern werde ich ihn nicht, also will ich ihn benutzen. Es ist zum Erstaunen, wie leicht und schnell Gleichheit oder Verschiedenheit des Geistes und Gemüts zwischen Menschen sich im Gespräche kundgibt. An jeder Kleinigkeit wird sie fühlbar. Betreffe das Gespräch auch die fremdartigsten, gleichgültigsten Dinge, so wird zwischen wesentlich Verschiedenartigen fast jeder Satz des einen dem anderen mehr oder minder missfallen, mancher gar ihm ärgerlich sein. Gleichgeartete hingegen fühlen sogleich und in allem eine gewisse Übereinstimmung, die bei großer Homogenität bald zur vollkommenen Harmonie, ja zum Unisono zusammenfließt. Hieraus wird verständlich, wie die Gleichgesinnten sich so schnell zusammenfinden, gleich als ob sie magnetisch zueinander gezogen würden. Verwandte Seelen grüßen sich von Ferne. Am häufigsten freilich wird man dies an Niedriggesinnten oder Schlechtbegabten zu beobachten Gelegenheit haben, aber nur, weil diese legionenweise existieren. Die besseren und vorzüglichen Naturen hingegen die seltenen sind und heißen. Demnach nun werden zum Beispiel in einer großen, auf praktische Zwecke gerichteten Gemeinschaft zwei rechte Schurken sich so schnell erkennen, als trügen sie ein Feldzeichen und werden alsbald zusammentreten, um Missbrauch oder Verrat zu schmieden. Desgleichen, wenn man sich per impossibile eine große Gesellschaft von lauter sehr verständigen und geistreichen Leuten denkt, bis auf zwei Dummköpfe, die auch dabei wären, so werden diese sich sympathetisch zueinander gezogen fühlen, und bald wird jeder von beiden sich in seinem Herzen freuen, doch wenigstens einen vernünftigen Mann angetroffen zu haben. Was jedoch selbst bei vieler Übereinstimmung Menschen auseinanderhält, obwohl vorübergehende Disharmonie zwischen ihnen erzeugt, ist die Verschiedenheit der gegenwärtigen Stimmung, als welche fast immer für jeden eine andere ist, nach Maßgabe seiner gegenwärtigen Lage, Beschäftigung, Umgebung, körperlichen Zustandes, augenblicklichen Gedankenganges und so weiter. Daraus entstehen zwischen den harmonierendsten Persönlichkeiten Dissonanzen. Die zur Aufhebung dieser Störung erforderliche Korrektion stets vornehmen und eine gleichschwebende Temperatur einführen zu können, wäre eine Leistung der höchsten Bildung. Wie viel die Gleichheit der Stimmung für die gesellige Gemeinschaft leiste, lässt sich daran ermessen, dass sogar eine zahlreiche Gesellschaft zu lebhafter gegenseitiger Mitteilung und aufrichtiger Teilnahme unter allgemeinem Behagen erregt wird, sobald irgendetwas Objektives, sei es eine Gefahr oder eine Hoffnung oder eine Nachricht oder ein seltener Anblick, ein Schauspiel, eine Musik oder was sonst, auf alle zugleich und gleichartig einwirkt. Denn dergleichen, indem es alle Privatinteressen überwältigt, erzeugt universelle Einheit der Stimmung. In Ermangelung einer solchen objektiven Einwirkung wird in der Regel eine subjektive ergriffen und sind demnach die Flaschen das gewöhnliche Mittel, eine gemeinschaftliche Stimmung in die Gesellschaft zu bringen. Die meisten Menschen sind so subjektiv, dass im Grunde nichts Interesse für sie hat als ganz allein sie selbst. Daher kommt es, dass sie bei allem, was gesagt wird, zugleich an sich denken und jede zufällige, noch so entfernte Beziehung auf irgendetwas ihnen Persönliches ihre ganze Aufmerksamkeit an sich reißt und in Besitz nimmt, so dass sie für den objektiven Gegenstand der Rede keine Fassungskraft übrig behalten, wie auch, dass keine Gründe etwas bei ihnen gelten, sobald ihr Interesse oder ihre Eitelkeit denselben entgegensteht. Daher sind sie so leicht zerstreut, so leicht verletzt, beleidigt oder gekränkt, dass man, von was es auch sei, objektiv mit ihnen redend, nicht genug sich in Acht nehmen kann, vor irgendwelchen möglichen, vielleicht nachteiligen Beziehungen des Gesagten zu dem Werten und Zarten Selbst, das man da vor sich hat. Denn ganz allein an diesem ist ihnen gelegen, sonst an nichts. Und während sie für das Wahre und Treffende oder Schöne, Feine, Witzige der fremden Rede ohne Sinn und Gefühl sind, haben sie die zarteste Empfindlichkeit gegen jedes, was auch nur auf die entfernteste und indirekteste Weise ihre kleinliche Eitelkeit verletzen oder irgendwie nachteilig auf ihr höchst prezioses Selbst reflektieren könnte, so dass sie in ihrer Verletzbarkeit den kleinen Hunden gleichen, denen man, ohne sich dessen zu versehen, so leicht auf die Pfoten tritt und nun das Gequieke anzuhören hat. Oder auch einem mit Wunden und Beulen bedeckten Kranken verglichen werden können, bei dem man auf das Behutsamste jede mögliche Berührung zu vermeiden hat. Bei manchen geht nun aber die Sache so weit, dass sie Geist und Verstand im Gespräch mit ihnen an den Tag gelegt oder doch nicht genugsam versteckt, geradezu als eine Beleidigung empfinden, wenngleich sie solche vorderhand noch verhehlen, wonach dann aber nachher der Unerfahrene vergeblich darüber nachsinnt und grübelt, wodurch in aller Welt er sich ihren Groll und Hass zugezogen haben könne. Einen großartigen Beweis von der erbärmlichen Subjektivität der Menschen, infolge welcher sie alles auf sich beziehen und von jedem Gedanken sogleich in gerader Linie auf sich zurückgehen, liefert die Astrologie, welche den Gang der großen Weltkörper auf das armselige Ich bezieht, wie auch die Kometen am Himmel in Verbindung bringt mit den irdischen Händeln und Lumpereien. Dies aber ist zu allen und schon in den ältesten Zeiten geschehen. Bei jeder Verkehrtheit, die im Publikum oder in der Gesellschaft gesagt oder in der Literatur geschrieben und wohl aufgenommen, wenigstens nicht widerlegt wird, soll man nicht verzweifeln und meinen, dass es nun dabei sein Bewenden haben werde, sondern wissen und sich getrösten, dass die Sache hinterher und allmählich ruminiert, beleuchtet, bedacht, erwogen, besprochen und meistens zuletzt richtig beurteilt wird, so dass nach einer der Schwierigkeit derselben angemessenen Frist endlich fast alle begreifen, was der klare Kopf sogleich sah. Unterdessen freilich muss man sich gedulden. Denn ein Mann von richtiger Einsicht unter den Betörten gleich dem, dessen Uhr richtig geht, in einer Stadt, deren Turmuhren alle falsch gestellt sind. Er allein weiß die wahre Zeit, aber was hilft es ihm? Alle Welt richtet sich nach den falsch zeigenden Stadtuhren, sogar auch die, welche wissen, dass seine Uhr allein die wahre Zeit angibt. Dass Leute edlerer Art und höherer Begabung so oft zumal in der Jugend auffallenden Mangel an Menschenkenntnis und Weltklugheit verraten, daher leicht betrogen oder sonst irregeführt werden, während die niedrigen Naturen sich viel schneller und besser in die Welt zu finden wissen, liegt daran, dass man bei mangelnder Erfahrung a priori zu urteilen hat. Dies a priori gibt denen vom gewöhnlichen Schlage das eigene Selbst an die Hand, den Edlen und Vorzüglichen aber nicht. Denn eben als solche sind sie von den anderen weit verschieden. Indem sie daher deren Denken und Tun nach dem ihrigen berechnen, trifft die Rechnung nicht zu. Wenn nun aber auch ein solcher aus fremder Belehrung und eigener Erfahrung endlich gelernt hat, was von den Menschen im Ganzen genommen zu erwarten steht, so wird er dennoch von ihrer Kleinlichkeit und Erbärmlichkeit kaum jemals einen ausreichenden Begriff erlangen, sondern immerfort, solange er lebt, denselben noch zu erweitern und zu vervollständigen haben, unterdessen aber sich gar oft zu seinem Schaden verrechnen. Und dann wieder, nachdem er die erhaltene Belehrung wirklich beherzigt hat, wird es ihm dennoch zu Zeiten begegnen, dass er in eine Gesellschaft ihm noch unbekannter Menschen geratend sich zu wundern hat, wie sie doch sämtlich ihren Reden und Mienen nach ganz vernünftig, redlich, aufrichtig, ehrenfest und tugendsam, dabei auch wohl noch gescheit und geistreich erscheinen. Dies sollte ihn jedoch nicht irren, denn es kommt bloß daher, dass die Natur es nicht macht wie die schlechten Poeten, welche, wann sie Schurken oder Narren darstellen, so plump und absichtsvoll dabei zu Werke gehen, dass man gleichsam hinter jeder solcher Person den Dichter stehen sieht, der ihre Gesinnung und Rede fortwährend desavouiert und mit warnender Stimme ruft: Dies ist ein Schurke, dies ist ein Narr, gebt nichts auf das, was er sagt. Die Natur hingegen macht es wie Shakespeare und Goethe, in deren Werke jede Person, und wäre sie der Teufel selbst, während sie dasteht und redet, Recht behält, weil sie so objektiv aufgefasst ist, dass wir in ihr Interesse gezogen und zur Teilnahme an ihr gezwungen werden. Denn sie ist, eben wie die Werke der Natur, aus einem inneren Prinzip entwickelt, vermöge dessen ihr Sagen und Tun als natürlich, mithin als notwendig auftritt. Also, wer erwartet, dass in der Welt die Teufel mit Hörnern und die Narren mit Schellen einhergehen, wird stets ihre Beute oder ihr Spiel sein. Hiezu kommt aber noch, dass im Umgange die Leute es machen wie der Mond und die Bucklichten, nämlich stets nur eine Seite zeigen, und sogar jeder ein angeborenes Talent hat, auf mimischem Wege seine Physiognomie zu einer Maske umzuarbeiten, welche genau darstellt, was er eigentlich sein sollte. Und die, weil sie ausschließlich auf seine Individualität berechnet ist, ihm so genau anliegt und anpasst, dass die Wirkung überaus täuschend ausfällt. Er legt sie an, so oft es darauf ankommt, sich einzuschmeicheln. Jedenfalls soll man sich sorgfältig hüten, von irgendeinem Menschen neuer Bekanntschaft eine sehr günstige Meinung zu fassen, sonst wird man in den allermeisten Fällen zu eigener Beschämung oder gar Schaden enttäuscht werden. Hierbei verdient auch dies berücksichtigt zu werden. Gerade in Kleinigkeiten, als bei welchen der Mensch sich nicht zusammennimmt, zeigt er seinen Charakter. Und da kann man oft an geringfügigen Handlungen, an bloßen Manieren, den Grenzenlosen, nicht die mindeste Rücksicht auf andere kennenden Egoismus bequem beobachten, der sich nachher im Großen nicht verleugnet, wiewohl verlarvt. Und man versäume solche Gelegenheit nicht. Wenn einer in den kleinen täglichen Vorgängen und Verhältnissen des Lebens rücksichtslos verfährt, bloß seinen Vorteil oder seine Bequemlichkeit zum Nachteil anderer sucht, wenn er sich aneignet, was für alle da ist und so weiter, da sei man überzeugt, dass in seinem Herzen keine Gerechtigkeit wohnt, sondern er auch im Großen ein Schuft sein wird, sobald das Gesetz und die Gewalt ihm nicht die Hände binden, und traue ihm nicht über die Schwelle. Um überhaupt von der wahren und sehr traurigen Beschaffenheit der Menschen, wie sie meistens sind, das so nötige, deutliche und gründliche Verständnis zu erlangen, ist es überaus lehrreich, das Treiben und Benehmen derselben in der Literatur als Kommentar ihres Treibens und Benehmens im praktischen Leben zu gebrauchen und vice versa. Dies ist sehr dienlich, um weder an sich noch an ihnen irre zu werden. Dabei aber darf kein Zug von besonderer Niederträchtigkeit oder Dummheit, der uns im Leben oder in der Literatur aufstößt, uns je ein Stoff zum Verärger, sondern bloß zur Erkenntnis werden, indem wir in ihm einen neuen Beitrag zur Charakteristik des Menschengeschlechts sehen und demnach ihn uns merken. Alsdann werden wir ihn ungefähr so betrachten, wie der Mineralog ein ihm aufgestoßenes, sehr charakteristisches Spezimen eines Minerals. Ausnahmen gibt es, ja unbegreiflich große, und die Unterschiede der Individualitäten sind enorm, aber im Ganzen genommen liegt, wie längst gesagt ist, die Welt im Argen. Die Wilden fressen einander und die Zahmen betrügen einander. Und das nennt man den Lauf der Welt. Was sind denn die Staaten mit aller ihrer künstlichen, nach außen und nach innen gerichteten Maschinerie und ihren Gewaltmitteln anderes als Vorkehrungen der grenzenlosen Ungerechtigkeit der Menschen Schranken zu setzen? Sehen wir nicht in der ganzen Geschichte jeden König, sobald er feststeht und sein Land einiger Prosperität genießt, diese benutzen, um mit seinem Heer wie mit einer Räuberschar über die Nachbarstaaten herzufallen? Sind nicht fast alle Kriege im Grunde Raubzüge? Dans toute la guerre, il ne s'agit que de voler, sagt Voltaire. Und die Deutschen sollen es sich gesagt sein lassen. Kein Charakter ist so, dass er sich selbst überlassen bleiben und sich ganz und gar gehen lassen dürfte, sondern jeder bedarf der Lenkung durch Begriffe und Maximen. Will man nun aber es hierin weit bringen, nämlich bis zu einem nicht aus unserer angeborenen Natur, sondern bloß aus vernünftiger Überlegung hervorgegangenen, ganz eigentlich erworbenen und künstlichen Charakter, so wird man gar bald finden, dass man eine Regel für das Betragen gegen andere sehr wohl einsehen, ja sie selbst auffinden und treffend ausdrücken kann und dennoch im wirklichen Leben gleich darauf gegen sie verstoßen wird. Jedoch soll man sich nicht dadurch entmutigen lassen und denken, es sei unmöglich, im Weltleben sein Benehmen nach abstrakten Regeln und Maximen zu leiten und daher am besten sich eben nur gehen zu lassen. Sondern es ist damit wie mit allen theoretischen Vorschriften und Anweisungen für das Praktische. Die Regel verstehen ist das Erste, sie ausüben lernen ist das Zweite. Jenes wird durch Vernunft auf einmal, dieses durch Übung allmählich gewonnen. Man zeigt dem Schüler die Griffe auf dem Instrument, die Paraden und Stöße mit dem Rapier. Er fehlt sogleich, trotz dem besten Vorsatze dagegen. Und meint nun, sie in der Schnelle des Notenlesens und der Hitze des Kampfes zu beobachten, sei schier unmöglich. Dennoch lernt er es allmählich, durch Übung und das Straucheln, Fallen und Aufstehen. Ebenso geht es mit den Regeln der Grammatik im Schreiben und Sprechen. Nicht anders also wird der Tölpel zum Hofmann, der Hitzkopf zum feinen Weltmann, der Offene verschlossen, der Edle ironisch. Jedoch wird eine solche durch lange Gewohnheit erlangte Selbstdressur stets als ein von außen gekommener Zwang wirken, welchem zu widerstreben die Natur nie ganz aufhört und bisweilen unerwartet ihn durchbricht. Denn alles Handeln nach abstrakten Maximen verhält sich zum Handeln aus ursprünglicher angeborener Neigung wie ein menschliches Kunstwerk, etwa eine Uhr, wo Form und Bewegung dem ihnen fremden Stoffe aufgezwungen sind, zum lebenden Organismus, bei welchem Form und Stoff voneinander durchdrungen und eins sind. Darum sei hier auch vor aller und jeder Affektation gewarnt. Sie erweckt allemal Geringschätzung, erstlich als Betrug, der als solcher feige ist, weil er auf Furcht beruht, zweitens als Verdammungsurteil seiner selbst durch sich selbst, indem man scheinen will, was man nicht ist und was man folglich für besser hält, als was man ist. Das Affektieren irgendeiner Eigenschaft, dass sich brüsten damit, ist ein Selbstgeständnis, dass man sie nicht hat. Sei es Mut oder Gelehrsamkeit oder Geist oder Witz oder Glück bei Weibern oder Reichtum oder vornehmer Stand oder was sonst, womit einer groß tut, so kann man daraus schließen, dass es ihm gerade daran in etwas gebricht. Denn wer wirklich eine Eigenschaft vollkommen besitzt, dem fällt es nicht ein, sie herauszulegen und zu affektieren, sondern er ist darüber ganz beruhigt. Allerdings darf, wie anfangs gesagt, keiner sich unbedingt den Zügel schießen lassen und sich ganz zeigen, wie er ist, weil das viele Schlechte und Bestialische unserer Natur der Verhüllung bedarf. Wie man das Gewicht seines eigenen Körpers trägt, ohne es, wie doch das jedes Fremden, den man bewegen will, zu fühlen, so bemerkt man nicht die eigenen Fehler und Laster, sondern nur die der anderen. Dafür aber hat jeder am anderen einen Spiegel, in welchem er seine eigenen Laster, Fehler, Unarten und Widerlichkeiten jeder Art deutlich erblickt. Allein meistens verhält er sich dabei wie der Hund, welcher gegen den Spiegel bellt, weil er nicht weiß, dass er sich selbst sieht, sondern meint, es sei ein anderer Hund. Wer andere bekrittelt, arbeitet an seiner Selbstbesserung. Also die, welche die Neigung und Gewohnheit haben, das äußerliche Benehmen, überhaupt das Tun und Lassen der anderen im Stillen bei sich selbst, einer aufmerksamen und scharfen Kritik zu unterwerfen, arbeiten dadurch an ihrer eigenen Besserung und Vervollkommnung. Denn sie werden entweder Gerechtigkeit oder doch Stolz und Eitelkeit genug besitzen, selbst zu vermeiden, was sie so oft strenge tadeln. Man bestreite keines Menschen Meinung, sondern bedenke, dass, wenn man alle Absurditäten, die er glaubt, ihm ausreden wollte, man Methusalems Alter erreichen könnte, ohne damit fertig zu werden. Auch aller, selbst noch so wohlgemeinter, korrektioneller Bemerkungen soll man im Gespräche sich enthalten, denn die Leute zu kränken ist leicht, sie zu bessern schwer, wo nicht unmöglich. Wenn die Absurditäten eines Gesprächs, welches wir anzuhören im Falle sind, anfangen uns zu ärgern, müssen wir uns denken, es wäre eine Komödienszene zwischen zwei Narren. Probatum ist. Wer auf die Welt gekommen, sie ernstlich und in den wichtigsten Dingen zu belehren, der kann von Glück sagen, wenn er mit heiler Haut davonkommt. Unsere sämtlichen persönlichen Angelegenheiten haben wir als Geheimnisse zu betrachten. Und unseren guten Bekannten müssen wir über das hinaus, was sie mit eigenen Augen sehen, völlig fremd bleiben. Denn ihr Wissen um die unschuldigsten Dinge kann, durch Zeit und Umstände, uns Nachteil bringen. Überhaupt ist es geratener, seinen Verstand durch das, was man verschweigt, an den Tag zu legen, als durch das, was man sagt. Ersteres ist Sache der Klugheit, letzteres der Eitelkeit. Die Gelegenheit zu beiden kommt gleich oft. Aber wir ziehen häufig die flüchtige Befriedigung, welche das Letztere gewährt, dem dauernden Nutzen vor, welchen das Erstere bringt. Sogar die Herzenserleichterung, einmal ein Wort mit sich selbst laut zu reden, was lebhaften Personen wohl begegnet, sollte man sich versagen, damit sie nicht zur Gewohnheit werde, weil dadurch der Gedanke mit dem Worte so befreundet und verbrüdert wird, dass allmählich auch das Sprechen mit anderen ins laute Denken übergeht, während die Klugheit gebeut, dass zwischen unserem Denken und unserem Reden eine weite Kluft offen gehalten werde. Weder lieben noch hassen enthält die Hälfte aller Weltklugheit. Nichts sagen und nichts glauben, die andere Hälfte. Freilich aber wird man einer Welt, welche Regeln wie diese nötig macht, gern den Rücken kehren.